To write to be true. Zu rechts, um wahr zu sein. Rechte Literatur auseinandergenommen von Andy Eckert und Damian Arnold.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von To write to be true. Zu rechts, um wahr zu sein. Ich bin Andy Eckert, einer der beiden Hosts des Podcasts, und bei mir ist Damian Arnold. Hallo Damian.
Hallo Andy. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen über ein wunderbares Buch, zu dem wir gleich noch genauer kommen. Denn das wird der Sinn dieses Podcasts sein. Wir werden uns rechte Literatur vornehmen. Wird gemixt sein aus Fachliteratur und auch ein bisschen Belletristik, je nachdem, was uns vor die Glotzkegel kommt. Denn das Tolle ist ja, wenn man in Deutschland eine Buchhandlung betritt und da erstmal am Bestsellerregal vorbeikommt, da sieht man doch einiges Gruseliges, und es wäre ja vielleicht mal ganz schön, wenn man sich dann einmal genauer damit befasst, was sind denn die rechten Talking Points, die dort vertreten werden, wie kann man mit ihm umgehen und was ist eigentlich das Ziel solcher Bücher.
Genau, und apropos Spiegel-Bestseller, das Buch, das wir heute besprechen werden oder wofür wir uns die ganze Staffel nehmen möchten, um es zu besprechen, ist auch von zwei Spiegel-Bestseller-Autorinnen geschrieben. Möchtest du einmal die beiden Autorinnen und das Buch vorstellen, Damian?
Genau, es handelt sich um das Buch Alte, weise Männer von Nina Brockhaus und Franka Lehfeld.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Ich finde, an dieser Stelle sollte auch der Untertitel des Buches noch einmal erwähnt werden. Also Alte, weise Männer, Hommage an eine bedrohte Spezies.
Sehr schön, sehr schön. Diese bedrohte Spezies, damit werden wir uns gleich genauer befassen. Erst einmal zu den beiden Autorinnen. Es wäre vielleicht ganz sinnvoll zu erwähnen, dass sich beide unter anderem als JournalistInnen im Springer Verlag verdient gemacht haben. Und Franka Lehfeld sollte vielen auch noch dadurch mitbekannt sein, dass sie mit Christian Lindner verheiratet ist, was ja immer schön ist, wenn man es auf partnerschaftliche Art und Weise schafft, Journalismus und Politik auseinanderzuhalten.
Darum wird es in dem Buch dann auch an einer Stelle auf jeden Fall noch gehen. Und da wir schon die ersten Ismen angesprochen haben, möchten wir einmal ein paar Content Notes geben, sowohl zu dem Buch als auch zu den drei ersten Kapiteln, mit denen wir uns heute auseinandersetzen möchten. Das sind verhältnismäßig kurze Kapitel. Da wird es dann auch gleich nochmal eine Strukturierung geben. In dem Buch werden schwierige Gesellschaftsbilder, würde ich sagen, gezeichnet in Bezug auf, was ist Leistungsbereitschaft, wo steht der Feminismus heute, wie geht es um die Gender-Debatte, haben wir Gleichberechtigung erreicht und vor allem, welche Stimmen in der Gesellschaft werden gehört und welche nicht. Und damit wird jetzt keine deskriptive, also keine beschreibende Stimme hier eingefügt, sondern eigentlich wird so ein, wer soll gehört werden oder auf wessen Meinung sollen wir hören, vermittelt werden.
Deswegen geht es dann in einzelnen Kapiteln nicht nur in Bereiche von Sexismus, sondern auch von Rassismus. Wir werden das dann in den entsprechenden Episoden am Anfang immer ankündigen mit der entsprechenden Content-Note. Denn das Buch, und das kann man jetzt schon einmal festhalten, ist ein Gesprächsband zu größten Teilen. Die beiden haben sich unterschiedliche Männer ausgesucht, die sie als alte, weise Männer identifiziert haben in der deutschen Medienlandschaft, aber auch unter Industriellen, unter Wirtschaftsmännern oder auch unter Politikern bzw. Altpolitikern, und diese dann interviewt. Und deswegen schwankt dann, je nachdem, welches Interview man da hat, der inhaltliche Gehalt. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir uns für dieses Buch entschieden haben? Es ist vielleicht ganz gut, bevor wir uns ans Eingemachte wagen, mal in den anekdotischen Bereich überzugehen. Andy hatte mich angerufen. Unser Telefonat hatte sich eigentlich um etwas vollkommen anderes gedreht. Und dann hattest du irgendwie eine Anzeige oder so dafür gesehen. Und dann gleich auf der entsprechenden Webseite des Buchhändlers deines geringsten Misstrauens dir zum einen den Klappentext angeschaut und die Leseprobe und mir das dann vorgelesen. Und es war so absurd, und das dürft ihr dann ja auch gleich mit anhören, es war so absurd, dass wir beschlossen haben, das kann so nicht stehen bleiben, man muss sich dazu irgendwie verhalten.
Genau. Der Klappentext ist auch eigentlich das Erste, was wir euch aus diesem Buch oder von dem Buch präsentieren möchten. Ich würde einfach mal in das Vorlesen gehen.
Ja.
Es war einmal. Eine Welt ohne Gendersternen, ohne Twitter-Shitstorm und ohne belehrenden Zeigefinger. Das war Deutschland, bevor ein moralisierender Zeitgeist über das Land rollte. Die Modernisierungen der vergangenen Jahrzehnte haben manchen Muff vertrieben, aber auch einen Preis gefordert. Denn Tugenden wie Leistungswille, Opferbereitschaft, Pflichterfüllung und Disziplin scheinen auf dem Rückzug. Die Personifizierung dieser Werte hat es hart erwischt, den alten weißen Mann. Denn zahlreiche Feministinnen haben ihn in den letzten Jahren zunehmend zum gesellschaftlichen Auslaufmodell stilisiert, ohne zu hinterfragen, ohne sich Zeit zu nehmen, ohne zuzuhören. Und während die Männer der Nachkriegsgeneration heute um ihren Platz in der Gesellschaft kämpfen, stehen zeitgleich der Wohlstand des Landes und der Zusammenhalt auf der Kippe. Zufall. Oder die Folgeerscheinung einer Gesellschaft, die sich in Identitätsdebatten stürzt und den Blick für das Wesentliche verloren hat. Um diese Fragen zu klären, sprachen zwei junge Frauen mit 10 lebenserfahrenen Männern, Mario Adorf, Stefan Aust, Heiner Bremer, Heiner Lauterbach, Wolfgang Reitzle, Herbert Reul, Peer Steinbrück, Edmund Stoiber, Thomas Strüngmann, Klaus-Holger Lehfeld. Alte weise Männer ist der mutige Einspruch der Politikjournalistinnen Nena Brockhaus und Franka Lehfeld gegen den Zeitgeist des Woke-Washing und die pauschale Männerkritik. Ihr Argument? Lebensleistung.
Ja, das macht doch viel Lust auf weniger. Ich möchte an der Stelle schon einmal kurz erwähnen, dass ich es interessant finde, wie die Tugenden, die sie ausmachen, Leistungswille, Opferbereitschaft, Pflichterfüllung und Disziplin, sie diese zur dass sie dafür zur Personifizierung den alten weißen Mann erklären. Und ich möchte jetzt ungern über verkommene Gesellschafts- und Geschlechterbilder herziehen. Aber das sind genauso Tugenden, die auch in dieser Generation noch bei Frauen mit verbunden sind. Also warum man das jetzt voneinander abgrenzen muss, wird zumindest aus dem Klappentext noch nicht ganz deutlich. Es zeigt sich dann aber in dem Buch dann doch relativ schnell, worauf das Ganze hinaus ist, nämlich dass dieses binäre Geschlechterbild einfach weitergezogen werden soll und man eben diese bestimmten Tugenden wieder mit einem neuen Wert versehen möchte. Wollen wir uns gleich daran wagen, vorzufahren mit der wunderbaren Einleitung?
Das können wir sehr gerne machen, Damian. Wenn eine Freundschaft entsteht, schwingt stets Magie mit. Bedarf doch der Wandel von Fremden zu Freunden verschiedenster Zutaten. Vertrauen, Loyalität, Gemeinsamkeiten. In unserem Fall verbindet uns die Liebe zu alten weißen Männern. Auch wenn wir sie lieber als alte weise Männer bezeichnen. Es ist uns Beruf, Berufung und Vergnügen zugleich, uns vom, in Anführungszeichen, feministischen Feindbild die Welt erklären zu lassen. Doch damit nicht genug. Unsere Sympathie für alte, weise Männer ist zugleich biografisch begründet. Die Medienbranche als Haifischbecken zu bezeichnen, ist weder übertrieben noch anklagend. Es ist Fakt. Wer in diesen Becken schwimmen lernen möchte, braucht neben Engagement und Förderer und Verbündete, sonst geht er unter. Im Angesicht des Zeitgeists müsste Frau meinen, dass die progressive Medienwelt mit gutem Beispiel vorangeht und Frauen sich gegenseitig Räuberleitern bauen, um den nächsten Karriereschritt zu erreichen. Männer leben diese Kultur seit jeher. Noch zu viele Frauen der Gegenwart sind jedoch unentschlossen. Gemeinsam auf Veranstaltungen posieren, in den sozialen Netzwerken Herzchen hinterlassen und mit dem Slogan Empowerment Geld verdienen. Immer gerne. Wenn es jedoch hart auf hart kommt und eine andere Frau zur potenziellen Wettbewerberin wird, stellt sich die Realität nicht selten anders dar. Schnell verwandelt sich die vermeintlich weibliche Loyalität in eine Melange aus Vergleich, Neid und Intrige. Natürlich gibt es die großartigen Chefinnen und Kolleginnen, die fordern und fördern. Sie sind jedoch unserer Erfahrung nach leider die Minderheit. Nein, du klingst, als ob du was sagen willst.
Also wir müssen ja zum einen darauf achten, dass wir hier das Zitatrecht irgendwie einhalten. Das heißt, wir müssen oft genug unterbrechen und etwas dazu sagen. Und es gibt hier ja auch viel zu sagen.
Und neben den ersten drei Kapiteln, die tatsächlich in der Thematik relevant genug sind, sie komplett einzubringen, werden dann die weiteren Interviews nur auszugsweise eingeführt. Einfach weil, also um das kurz zu sagen, nicht alles in diesem Buch ist irgendwie diskutabel oder kritikwürdig. Es geht auch viel um persönliche Biografien. Man muss auch anerkennen, dass die interviewten Männer aus einer anderen Zeit stammen und andere Erfahrungen gemacht haben, die tatsächlich auch mal ganz interessant sind. Aber die Schlussfolgerungen, die gezogen werden oder vielleicht versucht werden, da reinzugeben, sind dann auf jeden Fall das, wo man drüber reden muss.
Naja, es ist ja nicht nur das. Also unabhängig davon, welchen Wert man nun persönlichen Erfahrungen beimisst oder nicht, ich würde ja sagen, dass persönliche Erfahrungen meistens sehr überschätzt sind, gerade wenn daraus so ein Altersargument gemacht wird, von wegen man sei mehr im Recht mit seiner Meinung oder die eigene Meinung sei mehr wert aufgrund der höheren Lebenserfahrung. Unabhängig davon ist es so, dass sehr vieles in dem Buch ja auch gar nicht interessant ist. Also ich würde dem eigentlich widersprechen und sagen, dass sehr viele dieser biografischen Beschreibungen von vielen der Personen ja so prickelnd sind wie ein Glas Mineralwasser. Also es ist doch sehr viel Langeweile, die sich durchaus breit macht. Also es ist ein bisschen so wie dieser eine Verwandte, den man einmal im Jahr zu einer Familienfeier sieht und der dann ausnahmsweise mal nicht durch rassistische und sexistische Sprüche auffällt, sondern damit, dass er dir einmal nochmal seine komplette Lebensgeschichte nacherzählt, ohne dass das aber einen erkennbaren Spannungsbogen hätte, weil er die meiste Zeit einfach nur Alltag beschreibt.
Ich wollte nicht sagen, dass es irgendwie herausgegriffene Geschichten sind zum Teil, sondern einfach, ich lese persönlich gerne Biografien oder biografische Sachen über Menschen, ob es historische Personen sind oder Personen, die noch leben. Deswegen aus dem Grund interessant einfach.
Natürlich.
Um aber einmal auf den Text zurückzukommen und einfach zu gehen. Ich habe mich gefragt, als beschrieben worden ist, dass irgendwie Männer diese Kultur des gegenseitigen Förderns und Forderns leben. Wo? Also es gibt ja diese Bro-Culture, die ist ja durchaus da, aber die ist ja auch nicht inklusiv. Also da geht es ja auch nur darum, jetzt meine Bros, unabhängig davon, wie die stehen, was die machen, whatever, die zu fördern, oder? Also
ja, und der Konkurrenzdruck greift ja so oder so. Natürlich, das ist ja ein beliebtes Argument von konservativen Frauen. Auch etwas, was sich natürlich wieder am Mann orientiert, also was den Mann ins Zentrum der Welt von Frauen setzt. Und das ist ja dieses Narrativ, was sie fahren, dass Frauen eher unloyal gegenseitig auftreten würden und dass so etwas wie Women Support Women oder Girls Girl und so weiter, dass das nur vorgeschoben wäre und in Wahrheit sich anders verhalten würde. Ich würde aber sagen, dass in einer Gesellschaft, deren zentrales Element des Wirtschaftssystems ja der Wettbewerb ist, die Konkurrenz unabhängig von solchen Geschlechterbildern immer gleich hoch ist, nur sich dann vielleicht in anderen Ausdrücken äußert. Also, dass man vielleicht die gemeinen, hinterhältigen Intrigen eher auf der einen Seite und die harschen Drohungen oder sowas eher auf der anderen Seite vorfindet. Aber das hat ja dann auch sehr viel eben mit Geschlechterprägung und so weiter zu tun.
Und zumal ja dieser Vorwurf, dass ich, also dieses Girls Support Girls nur so vorgeschoben ist, kommt ja auch eigentlich aus wieder so einem patriarchal geprägten Diskurs. Also ich, in dem Fall ein Punkt, wo man halt schon gewissermaßen recht geben muss, ist die Tatsache, dass es einen kleinen Unterschied gibt, dass sich Männer gegen Männer durchsetzen und Frauen und andere, also generell Flinterpersonen, sich erstmal auch gegen Männer durchsetzen müssen. Also diese Hierarchie ist schon da, aber daraus zu konstruieren, dass weiblicher Support immer nur ein vorgeschobenes Argument ist, würde ich jetzt, sehe ich jetzt irgendwie auch nicht.
Ja, und was uns ja auch gleich nochmal begegnen wird, dass sie den alten weißen Mann als feministisches Feindbild bezeichnen und dabei verkennen, worum es ja eigentlich geht. Also ursprünglich ist der Begriff ja nicht als ein Feindbild gedacht, gegen das der Feminismus, was auch immer der Feminismus ist, ankämpft, sondern es ist ja eine analytische Beschreibung, ja?
Genau.
Beziehungsweise Folge einer Gesellschaftsanalyse.
Genau, und auch darum, damit steigen Sie auch gleich im nächsten Absatz eigentlich ein.
Ja.
Und zwar schreiben Sie, anders verhält es sich mit den alten weisen Männern, denen wir begegnet sind. Also um das abzugrenzen vom alten weißen Mann nochmal. Vom feministischen Zeitgeist abgestraft und in die Ecke gestellt, wirken sie zuweilen scheu, wenn eine Frau nach Rat oder konstruktiver Kritik fragt. Bis der alte weise Mann Vertrauen fasst und eine Verbündete im Geist identifiziert, kann es einige Zeit dauern. Doch wenn eine Frau seine Freundschaft gewinnt, ist ihr seine Unterstützung gewiss. Auf unterschiedliche Weise und innerhalb verschiedener Karrierestufen haben wir die Erfahrung gemacht, dass ein alter weiser Mann als Mentor ehrlicher und konstruktiver ist als manche Frauen, die sich als Freundinnen, Schwestern oder Team bezeichnen. Alte weise Männer haben in unseren Karrieren bis dato entscheidende Rollen gespielt Ohne sie wären wir heute nicht da, wo wir sind. Wir sind kein Einzelfall. Als Architekten weiblicher Karrieren haben sie vielen Frauen Brücken gebaut, wo sonst nur eine Sackgasse oder gar ein Abgrund gewesen wäre. Also, mit anderen Worten, weibliche Karrieren bauen sich deswegen auf, weil es einzelne Förderer gibt, die gesagt haben, können wir machen.
Ja.
Und nicht etwa, weil man sich mit anderen Frauen solidarisieren kann.
Ja, also ich weiß, dass es ja auch gerne mal beliebt ist, als Gegenargument zu Feminismus zu sagen, ja, stell dir das jetzt mal mit vertauschten Rollen vor. Aber ich würde gerne einmal diesen Satz so vertauscht machen. Also hier auf unterschiedliche Weise und innerhalb verschiedener Karrierestufen haben wir die Erfahrung gemacht, dass eine alte Frau als Mentorin ehrlicher und konstruktiver ist als mancher Mann, der sich als Freund, Bruder oder als Team bezeichnet. So, und das ist ja etwas, wo ich sagen würde, das kann man ja so oder so sagen. Also das ist komplett austauschbar. Es passt hier natürlich nur in ein bestimmtes Narrativ hinein. Und was du ja auch schon angesprochen hattest, was ja das Ganze dann wieder so hirnrissig und obsolet macht, die beiden streiten ja nicht ab, dass es das Patriarchat gab. Sie gehen halt davon aus, dass aufgrund der Gesetzeslage, die es in Deutschland gibt, ein normativer Rahmen geschaffen wird, in der Sexismus so weit abgebaut ist, dass heutzutage eigentlich eine Geschlechtergleichheit mehr oder weniger hergestellt ist, in welchen Bereichen nicht. Dazu kommen wir auch später in anderen Kapiteln noch. Aber sie gehen ja davon aus, dass es zumindest mal eine männlich dominierte Welt gegeben hat.
Und das auch nicht so ganz. Also auch da, ich versuche dann einfach den Faden wieder zu finden, zum Weitergehen einmal. Das nächste, was sie schreiben: Gleichzeitig faszinieren uns die alten weisen Männer, weil sie aus einer Welt stammen, in der wir beide nur allzu gerne leben würden. Einer Welt ohne Gendersternen, ohne Twitter-Shitstorm und ohne belehrende Zeigefinger. Also, ich unterbreche das immer ganz da drin. Also einer Welt, die erstens nicht mehr heute ist, weil keine Ahnung, wo du dann online sagen kannst, was du möchtest, ohne dass dich jemand kritisiert, was auch keine Freiheit ist, sondern Zensur? Also, ich sag was und möchte dafür nicht kritisiert werden, ist einfach Zensur. Das ist nichts anderes als das. Und dieses...
Beziehungsweise der Wunsch nach Zensur. Es ist ja noch erstmal nicht durchgeführt, aber es ist der Wunsch nach Zensur.
Genau. Das, was sie konstruieren, meine ich. Und auch dieses, in einer Welt ohne Genderstern, natürlich kann man das auch darauf bezogen, ja, am besten ohne diese feministische Debatte und vielleicht auch irgendwie auch nochmal so 20 Jahre früher. Mhm. Oder aber in einer Welt, wo es dir egal sein kann. Also sozial gesehen, ist es in der Welt, also in der Welt der Männer, wenn wir das jetzt so als Sphäre konstruieren, wäre es ja, also kein Mann muss den Genderstern benutzen, weil er sich vom Maskulinum ja immer angesprochen fühlt. Also auch das konstruieren sie ja. Es geht ja nicht nur um historische, sondern auch um soziale Realitäten.
Ja, ne, und das Interessante ist ja, dass sie quasi es als was Gutes darstellen, dass eine Frau durch die Förderung eines alten weißen Mannes oder eines alten weisen Mannes weiterkommt in der Karriere. Aber das basiert ja nur darauf, weil das System früher deutlich weniger durchlässig war für Frauen, sodass es jetzt sehr viele Männer in entsprechenden Führungspositionen gibt, auf deren Hilfe man essentiellerweise angewiesen ist. Und ich will da jetzt auch nicht zu tief reingehen, weil man da ja immer über so auch wieder Erfahrungswelten sprechen muss und so weiter. Aber wenn wir jetzt eine Frau haben in einem ähnlichen Alter wie die alten weißen Männer, die sich beispielsweise in einem Unternehmen in einer wichtigen Entscheidungsposition befindet, dann hat die ja noch einmal ganz andere Kämpfe ausgestanden, sowohl gegen ihre männlichen als auch ihre weiblichen Mitbewerberinnen und deswegen vielleicht ein ganz anderes Bild davon, wen sie selber fördern möchte, beziehungsweise kommt das ja dann auch aus einer anderen Kultur heraus als die Riege der alten weißen Männer, die sich da ja gerne auch als Förderer von jungen Frauen verstehen, weil das für sie A, Feminismus bedeutet, wie wir auch später noch im Buch sehen, und B, natürlich auch eine patriarchale Machtposition weiterhin reproduziert. Aber ja, wir sollten, glaube ich, weiter fortfahren.
Genau, mit Blick auf die Zeit auch. Ja. Die Männer, die wir für dieses Buch interviewen durften, waren in einer Zeit erfolgreich, in der Leistung zählte. Kein Woke-Washing herrschte und die Rolling Stones noch She Was Hot ohne gesellschaftliche Debatte singen konnte. Aber da habe ich eine kurze Anekdote, da habe ich mich gefragt, Konnten sie das oder war es einfach keine öffentliche Debatte? Also hat man sich da schon, weißt du, das ist, aber okay. Akzeptieren wir mal ganz kurz so als Satz, ja?
Etwa vor allen Dingen so, als wäre Musik heute nicht auch möglicherweise sexistisch aufgeladen. Also sie tun ja so, als gäbe es heutzutage auch im Bereich der sehr populären Musik keine beispielsweise misogynen Texte oder Texte, die Frauen auch auf eine, in Anführungszeichen, freundlichere Art und Weise objektivisieren. Keine Ahnung, Crows ganze Karriere basiert darauf. Deswegen,
Ja. Wir sprechen von einer Zeit, bevor der hypermoralisierende Zeitgeist über das Land rollte. Die Modernisierungen der vergangenen Jahrzehnte haben manchen Muff vertrieben, aber auch einen Preis gefordert. Also, das hatten wir schon mal in dem im Klappentext gehört. Denn Tugenden wie Leistungswille, Opferbereitschaft, Pflichterfüllung, Disziplin scheinen auf dem Rückzug. Ich werde das in diesem Projekt noch sehr oft sagen, aber das sind im Kern preußische Werte. Und das sage ich nicht in einem Sinne von, ich möchte die wiederhaben, sondern in einem Sinne von, das sollten wir im Kopf behalten.
Ja.
Die Personifizierung dieser Werte hat es hart erwischt, den alten weißen Mann. Er wurde in den letzten Jahren zunehmend zum gesellschaftlichen Auslaufmodell stilisiert. Die Rede ist hier von übereifrigen Feministinnen, die in der Gesellschaft hysterisch Stempel verteilen, ohne zu hinterfragen, ohne sich Zeit zu nehmen, ohne zuzuhören. Das ist eine interessante Wortwahl.
Ja, also ich finde ja toll, dass Sie vorher vom Feindbild des alten weißen Mannes sprechen und jetzt eigentlich auch wieder ein generalisierendes Feindbild aufmachen, gegen das Sie selber anschreiben und was ja so nicht haltbar ist. Ich finde ja auch immer toll, dass in solchen Debatten alles irgendwie zusammenfällt und unter einem Kamm geschert wird. Ich verwende ungern das Wort woke hierbei, einfach weil ich um die ursprüngliche Bedeutung des Wortes weiß. Und
die da wäre, Damian.
Muss ich das jetzt hier so genau aussehen? Es geht ging ursprünglich darum, dass der Begriff aus der schwarzen Community in den USA kam. Und es ging darum, in Bezug auf rassistische Gewalt wachsam zu bleiben, stay woke. Und wie so oft, wenn Weiße sich etwas aneignen, dann wird es scheiße. In dem Fall auch hier, weil der Begriff woke ja heutzutage überhaupt nicht mehr richtig greifbar ist, weil alles irgendwie als woke bezeichnet wird, was...
Also es ist ein Buzzword geworden. Du kannst das in eine gesellschaftliche Debatte werfen und sagen, ja, das ist woke, das will ich nicht, und dann hast du die Hälfte des Raums weg. Also,
ja.
Aber genau, ja, nur kurz zur Einordnung, wenn du schon auf ursprüngliche Begriffe gehst, dass wir das mal einordnen können.
Natürlich. Und das ist ja das Problem hierbei, dass es ein so allumfassender Begriff ist, der sowohl im positiven als auch im negativen Kontext als Kampfbegriff verwendet wird und dabei alles mit reinwirft. Also so ein paar progressive Werte, aber es ist ja auch oft sehr viel eigentlich nur Kapitalismus und Liberalismus mit dabei. Und auch hierbei, was meinen Sie denn mit übereifrigen Feministinnen? Es wird jetzt nicht gesagt, welche feministische Strömung. Also es ist natürlich relativ offensichtlich, dass es hierbei vor allen Dingen um weiße Feministinnen auch aus Deutschland geht. Sie konkretisieren das ja dann auch später nochmal mit Sophie Passmann. Aber es wird hier halt so ein einheitliches Feindbild gezeichnet, was auch entsprechenden beispielsweise Internet-Memes und so weiter entspricht, die man und Bildern, die man zu solchen, in Anführungszeichen, das wird ja immer so als feministische Hysterie und so weiter
geframed. Und darauf wollte ich auch eingehen, dass sie eben dieses Wort Hysterie wieder aufgreifen, das eigentlich im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert? Verwendet worden ist, um Frauen und also generell flinter Personen ihre Meinungen abzusprechen oder zu sagen, so, nee, die sind ja nur hysterisch, die. Also es wurde ja pathologisiert.
Ja, also den Begriff der Hysterie gab es natürlich auch schon früher, aber während des 18. und 19. Jahrhunderts erlebte er eine ganz neue Popularität und wurde auch mit unterschiedlichsten Bedeutungen aufgeladen, war dann quasi ein Oberbegriff für unterschiedliche, sowohl psychische Erkrankungen, aber auch einfach nur den Ausdruck eines freien Willens bei einer Frau. Und er hat halt damit dazu beigetragen, dass Frauen weiterhin unterdrückt werden und vor allen Dingen auch, dass quasi weibliche Lust pathologisiert wird. Denn die Behandlungsmethoden, ich setze Behandlungsmethoden in ganz große Anführungszeichen, waren dann so etwas, wie das dazu geraten wurde, öfter die Ehe zu vollziehen, beziehungsweise überhaupt erst die Frau zu verheiraten, beziehungsweise was dann später dazu kam, war Stimulation, also sexuelle Stimulation durch einen Arzt selber oder, und das ist der ganz schlimme Extremfall, der aber auch immer wieder vorgekommen ist, also wirklich häufig vorgekommen ist, war die Entfernung von den äußeren Teilen der Klitoris, die operative Entfernung. Also ja, schwieriger Begriff und auch das Adjektiv hysterisch gerade in einem solchen Kontext zu verwenden, ist extrem fragwürdig.
Und sie benutzen es einfach als, ja, um ihr Feindbild eigentlich wieder zu verstärken und zu konstruieren. Mhm. Genau. Und schreiben weiter, generell haben wir den in Deutschland vorherrschenden Geschlechterkampf für überhitzt und es fehlt uns in den Reihen unserer Generation an Demut. Demut vor Erfahrung, Demut vor dem Alter, Demut vor Lebensleistung, denn es sind die alten, weisen Männer, die unser Land am Laufen gehalten haben. Während eben diese Männer um ihren Platz in der Gesellschaft kämpfen, stehen zeitgleich der Wohlstand des Landes und sein Zusammenhalt auf der Kippe. Auch das ist wieder ein Bild, das werden wir später weiter haben. Mhm. Stichwort Care-Arbeit. Diese Männer konnten, also erstens ist es auch Quatsch, dass nur Männer dieses Land am Laufen gehalten haben. Also ja, das ist hoffentlich allen, die hier zuhören, soweit bewusst. Aber dieses Bild von die Männer, die das gemacht haben, die haben das ja am Laufen gehalten. Okay, wer hat die Care-Arbeit gemacht? Wer hat dafür gesorgt, also, oder um es in dieser Metapher auszudrücken, wer hat ihnen den Rücken freigehalten? Das waren halt keine Männer. Und das nicht mal im Ansatz hier anzuerkennen, ist halt, macht mich ein bisschen,
weiß nicht. Na, vor allen Dingen, sie definieren ja auch nie, wie Demut auszusehen hat. Also sie sagen, wir müssen alten weißen Männern beziehungsweise alten weisen Männern zuhören, um daraus selber etwas zu lernen. Wir müssen Respekt davor haben, aber wie genau das jetzt aussehen soll, sie sagen vorher ja quasi, dass irgendwie weiße Männer mundtot gemacht werden, dass man ihnen nicht zuhört, sie nicht mehr in Debatten einbringt, sie zum Auslaufmodell, zum gesellschaftlichen Auslaufmodell erklärt. Aber was genau sie jetzt damit meinen, sollen wir jetzt ihn einfach nur zuhören und dann weitermachen wie bisher? Oder sollen wir ihn zuhören und genau das umsetzen, was ihre Ideen sind? Was genau meinen sie mit der Demut davor? Das wird halt nie konkret gegriffen, sondern es wird einfach nur ein Bild aufgemacht, was potenziellen Lesern, und ich gender hier bewusst nicht, was potenziellen Lesern halt sehr gefallen könnte. Das ist ja generell etwas, was man bei diesem Buch erwähnen kann, dass es halt ein Cashgrab ist. Also so ein Buch ist schnell geschrieben, dann nimmst du einen provokanten Titel, der irgendwie zu einer aktuellen gesellschaftlichen Debatte passt, wie alte weiße Männer, Hommage an eine bedrohte Spezies, und erfüllst es immer nur wieder mit quasi Affirmationen gegenüber dem dann rezipierenden Publikum auf.
Was meinst du, was das, was die Zielgruppe ist?
Die Zielgruppe, die ist gespalten. Zum einen Männer über 60, beziehungsweise über 50, meinethalben auch. Und dann die Verwandtschaft von den Männern über 50, die sich last minute noch überlegen müssen, was sie als Weihnachtsgeschenk für sie mitnehmen.
Ja, aber das zählt ja dann in die Käufer in der Gruppe. Also Zielgruppe, hätte ich tatsächlich eher überlegt, ob das Männer über 50 interessiert dieses Buch. Oder ob das dann nicht eher, ich sag mal, mittelalte Männer sind, die sich dann, also so, keine Ahnung, ich hoffe, ich beleidige jetzt niemanden, mittelalte 30 bis 40, dass man sich dann dieses Buch kauft und versucht, sich diesen, also mittelalte Männer, die das Gefühl haben, von der Gesellschaft nicht mehr wahrgenommen zu werden, die mit diesem Buch versuchen, sich zumindest theoretisch ihren Standpunkt zurückzuholen.
Ja, das glaube ich nicht, weil es ist ja nicht ihr Standpunkt. Also dann müsstest du ja eher solche, keine Ahnung, so Jordan Peterson Inselbücher machen und so, um diese Zielgruppe abzugreifen. Also ich würde sagen, auch wie sehr sie Lebensleistung der einzelnen Leute betonen und dann auch immer wieder in der Biografie zurückspulen, wie waren die Anfänge und so weiter. Man soll sich als Person, die aus einer ähnlichen Generation kommt, darin wiedererkennen. Und ich würde sagen, das ist doch gezielt für ältere Herrschaften.
Mit anderen Worten, wir haben den Durchschnitt der Lesenden dieses Buches um 30 Jahre runtergezogen?
Möglich.
Okay. Wir fragen uns, ist das Zufall? Oder ist es die Folgeerscheinung einer Gesellschaft, die von einer Viertagewoche träumt, sich in Identitätsdebatten stürzt, Diversität wichtiger als Leistung nimmt, traditionelle Lebensentwürfe mitunter verachtet und den Blick für das Wesentliche verloren hat? Während den alten, weisen Männern gesellschaftlich zu oft das Wort entzogen wird, da sind wir wieder, sind wir uns sicher, dass ein Umdenken stattfinden muss. Gerade jetzt müssen wir uns von ihnen die Welt erklären lassen. denn die alten Männer sind weise. Ihre Werte und ihre Erfahrungen bieten einen Kompass in unübersichtlichen Zeiten. Sie wissen, was geht und was nicht. Oh, also wenn man sich Leute anschaut wie Thomas Gottschalk, die wissen nicht, was geht. Also was war die letzte Verleihung, die er moderiert hat, wo er Cher als die einzige...
Das war Bambi.
Nee, die Bambi-Verleihung, wo er Cher als die einzige Frau, der er zuhört oder deren Meinung er ernst bezeichnet hat.
Ja, es war...
Und das dann zu entschuldigen mit, ja, irgendwie... Was war die Entschuldigung? Hat er getrunken? War
er war betrunken und dann wenige Tage später kam ja heraus, dass er sich erstmal aus dem Showgeschäft zurückziehen wird wegen einer Krebsdiagnose, wenn ich das richtig verstanden hatte. Also ja.
Also aber auch da, man weiß ja oft mal nicht, was passiert, wenn ich mich betrunken auf eine Bühne für eine Laudatio stelle. Und ganz ehrlich, die ist doch im besten Fall auch vorgeschrieben worden. Also was hat er gemacht? Aber naja.
Er hat improvisiert, wie man das als Showmaster halt so macht.
Sollte er nicht. Mhm. Also wobei vielleicht, das zeigt dann ganz gut, was er für ein Mensch ist, offenbar, aber...
Aber ich finde es ja auch wirklich toll, also eine der grundlegenden Beschreibungen, die man zum Beispiel bei Sophie Passmann auch rausliest, zu alte weiße Männer, ich würde jetzt ungern mit Sophie Passmanns Definition mitgehen, aber was
das sehen wir auch am nächsten Kapitel.
Was sie da grundsätzlich ausmacht, ist das fehlende Reflexionsvermögen der eigenen Privilegien und die fehlende Fähigkeit dazu, quasi den Raum zu lesen, wie man so schön sagt. Und genau das ist ja aber das, was Sie hier beschreiben. Sie wissen, was geht und was nicht. Und das ist aber der Vorwurf, der Ihnen gemacht wird, dass Sie eben genau das nicht tun und dass sich daraus dann auch die Definition für alte weiße Männer herzieht.
Genau. Ich beende jetzt einfach mal den Absatz schnell.
Natürlich.
Für den Kontext schicke ich nochmal ein paar Sätze vorher ein. Denn die alten Männer sind weise. Ihre Werte und ihre Erfahrungen bieten einen Kompass in unübersichtlichen Zeiten. Sie wissen, was geht und was nicht. Und zumeist zeigen sie mehr Horizont, Toleranz und Humor als ihre, in Anführungszeichen, GegnerInnen. Auch spannend, sie gendern nur, um das irgendwie ad absurdum zu führen, um irgendwie performativ zu zeigen, das ist, wollen wir nicht.
Na, vor allen Dingen tun sie es damit tatsächlich mal so etwas Ähnliches wie Humor in diesem Buch vorhanden ist. Also sie machen jetzt eine Pointe, die jetzt nicht lustig ist, aber sie versuchen eine reinzubringen. Denn ich finde es schön, wie sie sagen, dass die Männer so viel Humor zeigen. Davon habe ich irgendwie nichts mitbekommen, als ich das Buch gelesen habe.
Ja, doch, sie schreiben doch, dass sie lachen. Also die Männer lachen zum Beispiel dann. Mit diesem Buch treten wir an diese Männer heran und hören ihnen zu. Tauchen Sie mit uns ein in die Lebensweisheiten der alten, weisen Männer. Hören Sie auf Ihre Botschaften, bleiben Sie daran, wenn Irrtümer, Sackgassen und Niederlagen bekannt werden und Antworten auf die drängenden Fragen der Gegenwart folgen. Ihre Nina Brockhaus und Franka Lehfeld. Ich würde das einfach im Fazit zusammenfassen mit super, dass Geschlechterkampf als konstruiert kritisiert wird.
Naja, ich sag's mal so, dadurch, dass Geschlechter an sich konstruiert sind, wäre die folgerichtige Schlussfolgerung, dass auch der Geschlechterkampf konstruiert ist, gar nicht mal so falsch.
Ja, aber was ich meine ist einfach, dass diese Ungleichheiten, dass die von einzelnen PlayerInnen da konstruiert sind und eigentlich, also warum beschwert man sich denn? Das ist doch gar nichts Schlimmes.
Also eigentlich ist Geschlechterkampf, wenn man den beiden glaubt, nur ein medialer Hoax, der für entsprechende Reichweite benutzt wird, aber nicht, weil er tatsächlich existiert, sondern weil er Klicks zieht. Und das zeigt sich ja dann im folgenden Kapitel. Möchtest du uns einen Einblick darin geben?
Im folgenden Kapitel geht es um die die Definition, die beiden nutzen für alte, weise Männer. Mhm. Beziehungsweise
alte, weiße Männer.
Ja, genau. Also sie versuchen erstmal eine Begriffserklärung dazu zu geben, schwenken dann aber sehr schnell um auf ihre eigene Definition. Was vielleicht auch ganz gut ist, dann weiß man, worüber man hier redet. Und ne? Wer ist eigentlich dieser alte weiße Mann? Wer hat ihn erfunden? Und wie konnte aus einer Beschreibung eine Beschimpfung werden? Wir fragen nach bei Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer, dem die Autorin Sophie Passmann attestierte, ein alter weißer Mann zu sein. Wie geht es ihm mit dieser gesellschaftlichen Schublade? Fleischhauer: Hier widerspreche ich direkt. Die Gesellschaft steckt mich überhaupt nicht in diese Schublade, erklärt Fleischhauer im Zoom-Call. Wenn jemand versucht, mich in diese Schublade zu stecken, sind das Leute, die sich davon im Meinungskampf einen Vorteil erhoffen, indem sie mir so ein Label verpassen, nach dem Motto, sei mal ganz still, jetzt kommen wir. Er fährt fort. Die Frage ist ja, inwieweit alter weiser Mann überhaupt an das Geschlecht gebunden ist. So wie ich Frau Passmann verstanden habe, bekommt das Label, wer besonders verstockt ist oder sich auf dem Erreichten ausruht. Und danach folgt eine kurze Zusammenfassung über verschiedene Männer. zum Beispiel dem 45-jährigen Entertainer Mickey Beisenherz oder dem 29-jährigen SPD-Politiker Kevin Kühnert, dass denen das auch unterstellt werde. Anderen, wie zum Beispiel dem 77-jährigen Bernie Sanders, also das Buch ist von 2022, glaube ich, ein bisschen updaten, die Altersangaben, dass man dem das jetzt nicht unterstellen würde. Und ich muss sagen, es ist ja tatsächlich eine gute Beschreibung dessen. Also ja, es geht nicht um das tatsächliche Alter. Es geht, wie du schon gesagt hast, um die Einstellung, um das, wie ist man, wie verhält man sich, wie lebt man.
Ja, also man muss das auch verstehen. Also in dem Buch Alte weiße Männer ging es Sophie Passmann ja darum, mit Männern über den alten weißen Mann zu sprechen, über das Konzept alter weißer Mann, inwiefern sie möglicherweise auch den alten weißen Mann in sich selber wiedererkennen und was generell so ihre Meinung bezüglich gesellschaftlichen Entwicklungen und Feminismus ist und so weiter. Ich würde auch sagen, dass das Buch nicht lesenswert ist. Ich habe es mir mal angetan und gibt Besseres. Und vor allen Dingen Interessanteres. Da findet man durchaus viel mehr. Ich finde an der Stelle, also zum einen kommt unfreiwilliger Humor raus, indem sie sich die Frage stellen, woher kommt der Begriff alter weißer Mann? Und anstatt da nach irgendeiner Definition zu suchen oder danach, wie der das erste Mal verwendet wurde, fragt man Jan Fleischhauer. Ich werde an der Stelle versuchen, nicht ausfällig zu werden, deswegen werde ich einfach Ole Nymon bezüglich Jan Fleischhauer zitieren. Jan Fleischhauer, mit Ach und Krach des Lesens und Schreibens mächtig. Und ich glaube, dabei belasse ich es. Also, das ist
vielleicht auch kein allzu gutes Zitat. So auf.
Ja, bei Jan Fleischhauer ist es ja so, dass der ähnlich wie viele andere Leute auch, die irgendwie groß in der Medienlandschaft vorkommen, dass der früher mal ein etwas linkerer Mensch war. Also er hat die Grünen zu einer Zeit gewählt, als die sich auch selber noch als links verstanden haben und er hat ja auch jahrelang für den Spiegel beispielsweise gearbeitet, genau. Und so. Und heutzutage ist er vor allen Dingen dafür bekannt, allen zu erzählen, wie toll der deutsche Staat ist, beziehungsweise wie toll er sein könnte, wenn wir uns mal von diesen Woken befreien. Und zum anderen zeigt er auch, wie toll geläutert er quasi ist und wie sehr er jetzt zu konservativen Werten steht. Und das ist der erste Mann, an den man dann denkt, den man dazu befragt, wie er den Begriff sieht.
Ja. Das Konzept alter weißer Mann wäre schließlich kein paradoxes Wunderwerk der Identitätspolitik, wenn sie nicht auch das andere Geschlecht mit einschließen würde. Dann kommt noch ein kleiner Absatz eben zu Bernie Sanders und Boris Palmer. Der soll bereits als Schüler ein solcher gewesen sein. Wir fragen uns, wer denkt bei dem Begriff alter weißer Mann an einen Schüler oder an eine Frau? Und was ist falsch daran, auf Erreichtes stolz zu sein? Was übrigens auch niemand behauptet hat. Also es kommt nicht hervor irgendwo, dass jemand sagt, du sollst nicht auf Erreichtes stolz sein.
Ja,
und du sollst vielleicht nicht darauf stolz sein, dass dir Sachen einfach in die Wiege gelegt werden. Weil das ist ein Unterschied.
Ja, also es war ja nie so, dass das Anliegen von Feministinnen war, die den Begriff alter weißer Mann eben auch als Analyse verwendet haben, zu sagen, so und du musst dich jetzt übrigens für dein ganzes Leben schämen und darfst nicht auf Erreichtes stolz sein, was auch immer das heißt, weil das kommt in dem Buch ja auch relativ gut zum Ausdruck, dass für Franka Lehfeld und Nina Brockhaus erst einmal wirtschaftliche und berufliche Erfolge das Wichtigste im Leben sind, auf das man stolz sein kann und dass die beispielsweise Familie bzw. damit verbunden private Selbstverwirklichung, dass das immer nur so ein kleines Extra ist, was vielleicht gut laufen kann, aber wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm.
Damien, du greifst zu viel vor. Also, lass doch bitte den Moment der Überraschung, wenn wir dann an diesen Punkten sind.
Das natürlich.
Ich bin Freund von Selbsterkenntnis. Also Erkenntnis aus dem Kontext. Die Realität ist, dass Feministinnen den alten weißen Mann vehement für ihren Geschlechterkampf missbrauchen. Spätestens seit dem Aufkommen der MeToo-Bewegung ist die gesellschaftliche Lage eindeutig, der alte weiße Mann ist schuld. Den alten weißen Mann zu beleidigen, klingt eben auch besser, als sachlich für Frauenpensionen zu werben. Oder wie der Standard schrieb, bei Frauenpensionen und Arbeitsmarktpolitik für Frauen kracht es nicht. Diese Themen interessieren auch heute niemanden. Wie? Feministische Themen einzubringen in die Politik interessieren den überwiegend männlichen Teil der Politik nicht.
Ich würde sogar behaupten, selbst wenn es so wäre, würde es sie nicht interessieren. Also selbst wenn sagen wir mal, Frauenanteil bei 50% liegen würde oder sogar noch höher in der Politik, würde das nicht so groß ziehen, weil du dann ja immer noch trotzdem an systemische Zwänge gebunden bist. Das heißt, eine wirkliche Befreiung der Frauen würde erst einmal so, würde ich zumindest vermuten, nicht stattfinden. Da können wir an anderer Stelle dann auch später nochmal drüber sprechen, genau, bei den konkreten Forderungen.
Dann schreiben Sie tatsächlich etwas, wo ich mitgehen würde. Feminismus darf nicht zum Clickbait verkommen.
Ja, das schreiben ja nicht Sie, sondern Sie zitieren den Standard dabei. Und was man an der Stelle auch schon mal kurz erwähnen kann, was uns dann auch gleich noch begegnen wird, als kurze Kritik dazu, wie das Buch gemacht ist auf einer technischen Ebene, die Quellen. Ich hätte mir ja gerne diesen Standardartikel durchgelesen, aber es wird einem wirklich schwer gemacht. Es gibt keine Quellenangaben innerhalb des Buches, sondern man muss einen QR-Code scannen und hat dann ein Quellenverzeichnis. Und ich hoffe, dass das noch sehr lange bestehen wird bei dem großen Interesse, was diesem Buch entgegengebracht wird. Weil ansonsten wird man diese ganzen Quellen irgendwann nicht mehr nachvollziehen können.
Ich finde es auch journalistisch irgendwie schwierig, dass das mit dem QR-Code... Also, ja, dass sie es mit einem QR-Code lösen, ist jetzt vielleicht...
Vor allen Dingen brauchen sie es ja für kaum etwas. Es gibt ja nicht viele Quellen. Das wären 2 bis 3 Seiten gewesen in diesem Format. Und das wäre wirklich...
Ich glaube, ich hatte es mir mal, also ich hatte es mir mal angeschaut, das war, glaube ich, eine A4-Seite, vielleicht anderthalb.
Ich habe es mir auch angeschaut. Es ist ja immer die Frage, wie du das auch machst und so weiter. Natürlich, wenn es jetzt um Online-Artikel geht, ist es schön, wenn es so ein QR-Code als Zusatzangebot gibt, damit es einfacher ist, Links direkt zu öffnen. Aber ich kann doch das nicht vom Buch trennen. Naja.
Es ist aber publizistisch auf jeden Fall irgendwie komisch zu bewerten, genau.
Ja. Feminismus darf nicht zum Clickbait verkommen. Damit hat der Standard-Autor recht. Und vielleicht wäre das mal ein Ansatz für Franka Lehfeld und Nina Brockhaus, darüber nachzudenken, ob das, was sie zum Feindbild erklären, überhaupt berichtenswert ist. Wenn sie nämlich hiermit davon ausgehen, dass das Ganze nur medial konstruiert ist, dann besiegt man es ja am besten, indem man ihm keine Aufmerksamkeit schenken würde. Also wenn man sich hier die ganze Zeit über Absurditäten, also was man selber als Absurditäten identifiziert, aufregt, dann sollte man sich am besten gar nicht drüber aufregen, sondern nicht mehr darauf eingehen, denn man erfüllt damit ja genau das, was dadurch erfüllt werden soll.
Was übrigens auch schwierig ist, ist die Tatsache, dass sie nämlich dann weiterschreiben und erst den Spiegel kurz zitieren, also
ja,
nicht nur Feministinnen wie Passmann, auch Nachrichtenmagazine wie der Spiegel haben eingestimmt in den Abgesang auf den alten weißen Mann. Im Juli 2021 zitierte das Spiegelcover die Zeichnung der Büste eines alten Mannes, die vom Sockel gestürzt wird. Die Aufschrift: Aufstand gegen den alten weißen Mann. Und jetzt passiert was ganz Tolles. Hier wird immer noch auf den Spiegel verwiesen und kurz danach folgt ein weiteres Zitat, das aber gar nicht mehr dem Spiegel zugehörig ist. Also es wird irgendwie eine falsche Verknüpfung der Artikel oder der Zitate aufgemacht.
Sondern es war aus der FAZ, wenn ich mich recht entsinne.
Genau.
Ja.
Generell ist das Thema angesagt in Deutschlands Redaktionen. Da fragt sich auch schon mal ein Redakteur selbstkritisch, ob er nicht vielleicht selbst ein alter weißer Mann sei, und erklärt zunächst einmal die soziale Stellung des Feindbilds. Zitat: Doch nicht nur ihre Fassade, auch ihre Reputation bröckelt. Wer heute in diesem Land ein Mann um die 50 ist, der scheint sich zu hoher Wahrscheinlichkeit mit einem schier unausweichlichen Schicksal konfrontiert. Er ist im Begriff, zu jener Klischeefigur zu werden, die für die progressiven Teile der Bevölkerung das Feindbild Nummer 1 darstellt. Und zwar zum alten weißen Mann. Zitat Ende. Für den Redakteur im Ressort Leben, also schön, Sie verweisen auf das Ressort, aber nicht auf das Medium,
ja,
scheint dieser Vorgang verständlich. Zitat: Vielleicht ist es ausgleichende Gerechtigkeit.
Was insofern halt interessant ist, als dass der Spiegel von vielen Leuten als in Anführungszeichen progressiver oder linker wahrgenommen wird als die FAZ. Und das Ganze würde halt so nicht ins Narrativ passen. Ich würde übrigens mit dieser Einordnung auch nicht mitgehen, aber aus anderen Gründen, wir können weitermachen.
Wir halten fest: Wer progressiv sein will, also mit der Zeit geht, muss gegen den alten weißen Mann sein. Ja, finde ich. Also ja, aber halt gegen das Konzept. Also
ja, sie kriegen das ja eh nicht hin, zu trennen zwischen dem systemischen Begriff und den Personen, den Individuen, die dahinter stehen. Aber ja.
Genau. Wir müssen auch hier, glaube ich, auch nicht auf alles eingehen. Wir hatten ja uns ein paar Marker gemacht.
Aber wo wir einsetzen können, wäre ab doch wann begann eigentlich, genau, diese Überdrehung?
Der Ursprung des Begriffs alter weißer Mann ist schwer zu finden. In der Schweizer Mediendatenbank taucht der Begriff bereits in den 1990er Jahren auf. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt, das wirst du wahrscheinlich auch nochmal gleich einordnen mit der Zeitung, der Amerika-Korrespondent des Nachrichtenmagazins Facts schrieb damals, die Feministin Betty Friedan habe die Republikaner als einen Haufen dreckiger alter weißer Männer bezeichnet, weil diese ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Clinton vorantrieben. Sie soll allerdings nicht die erste Person gewesen sein, wie die NZZ schreibt, sagte ein schwarzer Konzertbesucher in Georgia 1990 einem Reporter über das Verbot von anschließenden Rap-Texten: Ich habe es satt, dass alte weiße Männer den Schwarzen vorschreiben, was sie tun dürfen. Warum dient alter weißer Mann bloß als Beschimpfung, obwohl es doch vielmehr eine Beschreibung ist?
Erkenntnis, warte, alter weißer Mann ist eine Beschreibung?
Also wir könnten das Buch an dieser Stelle eigentlich zur Seite lesen, legen. Ja. Kurze Einordnung zur NZZ, Damian?
Ja, in eine Zeitung, die ich nicht lesen würde. Also ein eher rechtes Medium.
Ja.
Wenn man kommt sich so verharmlosend vor. Das Problem ist, es gibt ja immer nur noch rechtere Medien. Ich würde aber sagen, dass so eine Zeitung wie die NZZ ja dann doch gefährlicher ist als die Medien, die auch in der Allgemeinheit so als rechtsextrem bezeichnet werden. Keine Ahnung, so etwas wie News oder Sezession oder irgendwie sowas, was in die Richtung geht, weil sie ja dann doch noch in diesen seriöseren und bürgerlichen Charakter ankommen, der sie dann für noch mehr Menschen konsumierbar macht.
Während News, also vielleicht um das anders zusammenzufassen, während News von der Allgemeinheit als rechtsextremes, wenn man das so sagen darf, Medium verstanden wird, wird es die NZZ nicht. Sie wird einfach als, ja, vielleicht systemkritisches Medium aufgegriffen, aber nicht als
als rechtes System.
Genau. Medium. Und das macht sie natürlich in der Ansicht etwas seriöser. Zumindest hört man dann vielleicht eher, was sie sagen, aber ja. Apropos, reden wir doch wieder darüber, was Jan Fleischhauer sagt.
Oh ja, bitte.
Dieser antwortet nämlich auf diese Frage. Die Wahrheit ist doch, dass man umso mehr mit seinem Alter hadert, je älter man ist. Wir Männer reden da nicht so gern drüber. Aber nichts fürchtet ein Mann mehr, als irgendwie als alt und abgehängt zu gelten. Deshalb funktioniert das auch als politische Schreckgespenst so gut. Sie müssten das einem Mann nur entgegenstellen und er wird alles tun, um ihnen zu zeigen, dass sie falsch liegen. Hm. Nein. Wäre das der Fall, hätte das Buch von Sophie Passmann viele Sachen gelöst.
Mhm. Naja, ich würde sagen, also was er hier beschreibt, trifft ja doch irgendwie zu. Wir sprechen ja auch gerne und das ist ja dann auch durchaus sehr verbreitet, egal ob jetzt von Menschen, die sich wirklich mit Feminismus auseinandergesetzt haben oder nicht, einfach weil das auf Social Media sich auch sehr gut verbreitet, von dem fragilen männlichen Ego. Ich würde eigentlich sogar weiterfassen, weil das Ganze hängt ja eigentlich auch noch mit White Fragility zusammen, also dann in Bezug auf weiße Menschen, dass wenn man einmal versucht, Leuten ihre gesellschaftliche Position zu spiegeln, dass sie das als persönlichen Affront begreifen, also nicht einfach nur als Angriff auf ihre gesellschaftliche Stellung, sondern auf ihre Person im Ganzen. Und das ist ja auch das, was sie die ganze Zeit hier aufmachen. Und natürlich führt er das so weiter.
Und was natürlich auch als Frage aufgemacht wird, wieso ist es denn als Mann laut Fleischhauer ein Problem, als alt und abgehängt zu gelten? Ist es, weil man dann einem konstruierten Ideal von Leistungsfähigkeit nicht mehr begegnen kann? Also warum ist das schlimm? Also gerade in Bezug auf Kapitalismus ist schon klar, warum das schlimm ist, denn man kann eben nicht mehr leisten und muss sich dann tatsächlich, egal wie privilegiert die Position vorher war, dann doch mal mit der Frage auseinandersetzen, will die Gesellschaft mich noch oder nicht? Und da gab es ja durchaus schon Epochen, wo es selbstverständlich war, dass man sich dann eben um die Älteren der Gesellschaft gekümmert hat und sich nicht die Frage gestellt werden musste, wollen die mich noch? Aber das ist offenbar auch kein Punkt, der hier reflektiert werden müsste.
Ja.
Genau.
Ob jede gesellschaftliche Debatte ein Feindbild braucht, da ist sich ein Fleischhauer unsicher. Ich möchte noch ein Statement von diesem großen deutschen Denker hören, bitte.
Wenn man eine politische Mission hat, ist es sicher hilfreich, ein Feindbild zu haben. Das bringt einen morgens in Wallung. Gegen irgendetwas muss man anrennen, sonst kann man ja gleich liegen bleiben. Brauchen wir als Gesellschaft Feindbilder? Da bin ich wiederum im Zweifel. Er widerspricht sich so ein bisschen selber.
Ja.
Also beziehungsweise nicht ganz. Er sagt irgendwie schon, wenn man ein Feindbild, also wenn man irgendwie vorankommen will, dann braucht man ein Feindbild.
Vor allen Dingen, was er selber hat. Also wenn man einmal ein oder zwei Kolumnen von ihm gelesen hat, wird einem ja ganz klar, was sein Feindbild ist, gegen das er immer anschreibt. Und er kritisiert das aber. Also er sagt ja auch in seinen Kolumnen immer, dass er eigentlich für eine funktionalere Gesellschaft ist, in der sich alle wieder ganz normal begegnen. Also wenn man hier das AfD-Motto Deutschland aber normal nehmen würde, dann wäre das eigentlich auch da quasi so zentral. So, das zeichnet ja nicht nur die AfD aus, dieser Wunsch danach.
Sie sind also einfach nur gerade die Möglichkeit, wie das entsprechende Strömungen politisch artikulieren können.
Ja.
Das muss man ja benennen.
Ja, genau. Und er sagt, dass eine Gesellschaft eigentlich ohne Feindbilder auskommen müsste, im Idealfall, sagt aber auch gleichzeitig, dass man, wenn man eine politische Mission hat, dass es hilfreich ist, ein Feindbild zu haben, und wir können das jetzt natürlich aufteilen, dass wir zum einen sagen, es ist sinnvoll, wenn man auf populistische Art und Weise, und ich möchte jetzt populistisch erstmal als wertneutralen Begriff verwenden, dass wenn man Leute erreichen möchte, dann muss man für politische Agitation ein klar zu umfassendes Feindbild haben. Das muss nicht notwendigerweise personifiziert sein, aber das hilft natürlich sehr stark, wenn man etwas Greifbares schafft. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die systemischen Umstände ja dazu führen, dass wir gesellschaftliche Gruppen haben mit widerstreitenden Interessen, und dass es da ganz klar ist, dass ich, wenn ich politisch etwas tatsächlich erreichen möchte und nicht nur an unserer wunderschönen Demokratie teilhaben will und mich darüber freue, wie der Diskurs diese Woche wieder ausgegangen ist, dass ich mir dann bewusst sein muss, ja, es gibt da Sachen, die quasi antagonistisch zu verstehen sind, und darauf muss ich mich dann fokussieren.
Richtig. Und zum Thema darauf fokussieren, also mal auf die Frage gehend, was meinen die beiden denn eigentlich?
Ja.
Kommen wir jetzt auch endlich mal zu einer Definition, die ich mir vielleicht früher gewünscht hätte, aber ein alter, weiser Mann ist über 70 Jahre alt, beruflich erfolgreich und in seinem Fachgebiet eine Koryphäe. Er darf, finde ich wichtig, dass es ihm zugestanden wird, er darf Umbrüche und Niederlagen in seinem Leben erfahren haben. Am Ende geht es bei unserer Auswahl der alten, weisen Männer nur um eines: Lebensleistung. Damit schließen sie auch diese Begriffserklärung, also mit dem, was vielleicht am Anfang hätte stehen können. Also gut, sie haben sich in dem Kapitel eigentlich mit dem alten weißen Mann auseinandergesetzt und nicht mit dem alten weisen Mann, aber wäre trotzdem nett gewesen, das etwas mehr auszuführen.
Ja, also es ist ja wirklich interessant, dass sie sagen, Lebensleistung ist für sie das zentrale Mittel. Also sie knüpfen es ja jetzt nicht an eine tatsächlich messbare Komponente, natürlich das Alter. Aber sie sagen jetzt nicht, du musst konkret das und das erreicht haben, um von uns als alter, weiser Mann angesehen zu werden. Du musst nicht eine bestimmte Sache studiert haben, du musst nicht mit bestimmten Preisen ausgezeichnet werden, du musst nicht ein Net Worth von so und so viel Euro haben, sondern es geht um Lebensleistung, und das ist ja etwas sehr Individuelles und vor allen Dingen auch was ja dann unterschiedlich interessant ist. Also mir ist tatsächlich die Lebensleistung von irgendwelchen Wirtschaftsleuten, die hier dann auch interviewt werden, tatsächlich relativ egal.
Was du vielleicht gerade deutlicher machst, ist, Lebensleistung ist ein sehr subjektiver Begriff.
Genau.
Du kannst in Wirtschaftskreisen, kannst du einen Wirtschaftswissenschaftler, eine Wirtschaftswissenschaftlerin ganz anders irgendwie ansehen, als man da jetzt vielleicht auf Forschungsgebiete schaut, die jetzt nicht tatsächlich direkt wirtschaftliche Relevanz haben. Ja. Und du kannst für PolitikerInnen zählt es andere Lebensleistungen zu schätzen als vielleicht für KünstlerInnen.
Nur, dass es hierbei wichtig auch zu erwähnen ist, also sie haben ja keine Wissenschaftler interviewt. Also ich weiß, Per Steinbrück hat auch selber an Universitäten doziert und so weiter, aber sie fragen jetzt keine Leute aus der Forschung. Und deswegen, wir haben ja eigentlich die drei groben Bereiche Wirtschaft, Politik, dann Journalismus und dann noch andere mediale Gestalten, wie beispielsweise Schauspieler und so weiter. Mhm. Ja? Und da ist doch klar, dass die Lebensleistung ja unterschiedlich zu bewerten ist, weil ich ja sagen kann, beispielsweise bei Wirtschaftsleuten, wenn du es nicht gemacht hättest, dann hätte es ein anderer gemacht. Und diese Austauschbarkeit ist da ja eine andere als zum Beispiel bei Schauspielern oder auch bei Leuten, die beispielsweise Journalismus betreiben, weil da ja dann doch ein in Anführungszeichen persönlicher Stil auch entscheidend ist, wobei es da natürlich auch systemische Komponenten gibt. Aber warum sich so sehr auf das Thema Lebensleistung versteift, das erfahren wir dann im nächsten Kapitel. Außer du möchtest jetzt noch abschließen
dazu. Wir müssen auch dann vorankommen, Damian. Mhm.
Die Lage der Nation ist nicht nur mein Lieblingspodcast, kleiner Sarkasmus an der Stelle, sondern auch der Name des nächsten Kapitels.
Kurze Lanze dafür, ja. Ich habe den eine Zeit lang sehr gerne gehört und ich fand den schon auch interessant und einordnend. Ja. Also je nachdem, wo man sich dann auf dem. Also sie sind ja auch progressiv. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie irgendwelche komischen Thesen vertreten. Deswegen.
Ich lasse das an der Stelle mal unkommentiert und lese stattdessen lieber das Kapitel vor. Mhm. Finanz, Corona, Energie. Diese drei Begriffe bilden nur einen Ausschnitt der gegenwärtigen Paarungsoptionen des Terminus Krise. Obgleich der Umbau der deutschen Energieversorgung eine der komplexesten Aufgaben der Nachkriegszeit ist, wird der Begriff Krise inzwischen inflationär und vorschnell verwendet. Medien und Experten bemühen regelmäßig das Zeitalter der Krisen, um die Gegenwart zu definieren. Dabei kreieren sie geradezu apokalyptische Sackgassenszenarien. Der Tenor: Nichts wird wieder so glorreich und unbeschwert, wie es einmal war. Auch das Individuum sieht sich verstärkt Krisen gegenübergestellt. Ob Ehe, Midlife oder Jobkrise, der Homo sapiens des 21. Jahrhunderts beschäftigt sich gerne und ausführlich mit sich und seinen mikrokosmischen Problemen.
Einwurf?
Ja.
Was ich interessant finde, Probleme werden auf den Individualbereich reduziert. Mhm. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwelche, also ganz ehrlich, Jobkrise, kannst du natürlich auch sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Problem mit dem Job. Man kann es aber auch auf die Wirtschaft oder generell das kapitalistische System zurückführen und sagen so, oh, habe ich denn andere Möglichkeiten für den Job? Gibt es genug Arbeitsplätze? Also alles wird irgendwie darauf zurückgeführt und vor allem, wenn sie anfangen mit Finanz-Corona und Energiekrise, also das sind ja keine Individualprobleme. Also es ist ja nicht.
Sie schaffen Individualprobleme, aber sie sind natürlich übergeordnet.
Genau, die systemische Ursache ist halt einfach woanders.
Genau, warte, was? Meine Mental Health ist abhängig vom politischen und gesellschaftlichen System, in dem ich mich befinde. Das ist
schwierig.
Ja. Genau. Oder um es auf Therapeutendeutsch zu sagen, mit seinen Herausforderungen. Beinhaltet Homo sapiens per Definition doch die Attribute verstehend und weise, hat sich ein Teil der Spezies dieser Tage auf die Suche nach sich selbst begeben. An sich muss das kein Widerspruch sein. Wenn jedoch die Selbstfindung die eigene Leistung bremst oder gänzlich lähmt, wenn Selbstfindung über dem Beitrag für das Gemeinwohl steht oder diese gar hemmt, dann entsteht eine gesellschaftliche und ökonomische Schieflage. Geht es uns aller objektiv spürbaren Brüche noch so gut?
Also das markiert vor allem erstmal eine ökonomische Schieflage, ja? Mhm. Und dann aber auch nur, wenn du wirklich dieses krasse Leistungsprinzip durchziehen möchtest. Um das zu übersetzen, was sie geschrieben haben, du darfst dich gerne selbst finden, du darfst gerne irgendwie versuchen, einen Sinn im Leben zu finden oder dich zu verwirklichen oder dich bilden, eine Sprache lernen, was auch immer, was dich gerade glücklich macht, aber bitte nicht während 9-to-5, vorher, nachher ist in Ordnung, aber bitte arbeite dann dazu, weil sonst haben wir ein ökonomisches Problem. Und das sorgt dann dafür, dass wir ein gesellschaftliches Problem haben. Die Verbindung sehe ich zwar noch nicht so ganz, aber...
Was Sie hier eigentlich beschreiben, ist ja tatsächlich ein Wandel, der damit zusammenhängt, dass der Kapitalismus ja ein... doch sehr anpassungsfähiges Modell ist, auch insofern, als dass man sich natürlich die unterschiedlichsten Wertevorstellungen und so weiter einverleiben kann. Und dadurch, dass es gerade dem Neoliberalismus ja so wichtig ist, das eine starke Individuum in den Mittelpunkt zu setzen, fällt der Widerspruch ja dann umso stärker auf, weil es ja so viele systemische Zwänge gibt, gegen die du gar nicht als Individuum ankommen kannst. Und ich würde insofern ja doch parallel dazu, nicht in Zustimmung, aber parallel dazu sagen, dass es ja tatsächlich sehr befremdlich ist, wie Leute heutzutage auf Sinnsuche und auf der Suche nach sich selbst sind, weil sie dabei immer versuchen, den gesellschaftlichen Kontext auszublenden und damit eigentlich genau das bestätigen, was sie in die Situation überhaupt gebracht hat.
Oder nicht unbedingt immer den gesellschaftlichen Kontext ausblenden, sondern versuchen, in ihm einen Sinn zu finden. Ja, also gar nicht, was möchte ich jetzt unabhängig davon machen, dass ich arbeiten muss, sondern was will ich machen, damit es sich wie ein Leben anfühlt, ja, während ich arbeiten muss.
Ja, aber das meine ich ja mit Ausblenden. Im Sinne von, du akzeptierst das als irgendwie natürlich gegeben, mhm, und denkst gar nicht darüber hinaus oder wie man es anders machen könnte. Und insofern ist es ja lustig, dass sie so teilweise eine Analyse vornehmen, die ein bisschen stimmig ist, aber natürlich von einer ganz falschen Grundlage ausgehen, mhm, nämlich, dass es eigentlich gar nichts Besseres gibt als den deutschen Staat und auch den deutschen Sozialstaat. Das lesen, mhm, wir ja gleich.
Will dich ungern unterbrechen, Damian, aber mit Blick auf die Uhr müssen, yeah, wir wirklich jetzt eigentlich ein bisschen, bisschen durchziehen, sonst natürlich wird diese Folge ewig lang dauern.
Also sie beschreiben dann hier eine Zusammenfassung, mhm, davon, wie sich quasi das Mindset der Generationen geändert hat, vom Ende des Zweiten Weltkrieges an, mit entsprechender Nachkriegsgeneration, die das Land aufbauen, mhm, musste, und damals zählten Fleiß, Disziplin und Einfallsreichtum noch etwas und haben zum Wirtschaftswunder geführt. Und dann schreiben sie, der von der Nachkriegsgeneration erwirtschaftete materielle und politisch-kulturelle Wohlstand wurde zunehmend an die folgende Generationen vererbt. Während die erste Übergabe noch die Fortsetzung einer Kultur der Anstrengung umfasste, stellt sich die Situation bei der dritten und bald vierten Übergabe anders dar. Der gesellschaftlich erreichte und für selbstverständlich genommene Wohlstand hat der jüngeren Generation vielfach ein Anspruchs- und Good-Life-Denken ermöglicht, das die Werte und Tugenden der Gründergeneration verdrängt. Dabei geht es wohlgemerkt nicht um eine Null-Block-Haltung, die wie in den 1980er Jahren den Ausstieg aus der als Hamsterrad empfundenen Wettbewerbsgesellschaft versucht und dabei Wohlstandsverzicht in Kauf nimmt. Wir diagnostizieren stattdessen, dass manche immer mehr von anderen erwarten und immer weniger von sich selbst. Das ist lustig, weil wir uns in einem System befinden, wo genau das stattfindet, nur auf der anderen Seite der Vermögenspyramide. Nämlich ist es ja so, dass wenn du als Kapitalist die Arbeitsleistung von anderen, über die Arbeitsleistung von anderen verfügst, die einen Mehrwert, ja einen abschöpfbaren Mehrwert für dich produzieren, dann bist du derjenige, der von anderen immer mehr erwartet als von sich selbst. Was hier dann ja auch, wie wir es dann später sehen, durch solche Workaholic-Attitüden, mhm, und so weiter gerne überspielt wird. Aber die größte Leistung im Unternehmen eines Kapitalisten entsteht ja nicht durch den Kapitalisten.
Ja, ich würde an der Stelle auch eigentlich noch gerne was anderes, ja, anbringen, und zwar natürlich, was sie eigentlich darstellen und negativ bewerten, ist dieser Wertewandel.
Ja.
Also sie konstruieren eben diese immateriellen Werte und sagen, wir sind weg von Fleiß, Disziplin und Einfallsreichtum, was sie dann später einfach wahrscheinlich synonym mit dem Leistungsprinzip, mhm, da verstehen. Und sind jetzt halt einfach in so einer, ich zitiere, Null-Bock-Haltung. Und das ist ja, so wie sie es darstellen, nein, mhm, danke. Aber was es ja eigentlich ist, ist ja diese Übertragung von eben materiellen Werten zu postmateriellen. Also wir gehen, ja, von, um das vielleicht nochmal zu unterlegen mit der Bedürfnispyramide von Maslow, der als materielle Werte ganz unten einfach mal Grund- und Existenzbedürfnisse definiert und dann zur Sicherheit geht und wo schon Ronald Engelhardt, der 2021 jetzt auch verstorben war,
ja,
sagt, naja, wir haben das aber überwunden. Also er bezieht sich auf die westliche Welt oder wahrscheinlich dann auch nochmal definierter auf die Weird Countries und sagt, wir können uns jetzt postmaterielle Werte leisten, also Sozialbedürfnis, Anerkennung, Wertschätzung und ganz, ganz oben Selbstverwirklichung. Und das fassen die beiden ja hier unter, naja, du kannst dich ja finden, aber bitte halt nicht im Kapital, also bitte nicht ohne deine Arbeitsleistung da einzuschränken. Mhm. Und eigentlich sollte die Gesellschaft als Ganzes, und damit meine ich nicht westliche Gesellschaften, sondern die Menschheit als Gesamtem, wir sollten an diesem Punkt sein, wo wir das alle erreichen. Also wo wir nicht einfach nur davon sagen, oh, wir jetzt im Westen haben jetzt einen Postmaterialismus, das ist ganz gut. Und auch das stimmt ja nicht. Also, mhm, wenn man sich jetzt anschaut, wie die Arbeitslosenquote ist, wie viele Menschen unter dem Existenzminimum leben.
Na, und vor allen Dingen, wie es mit dem Thema Armut aussieht, gerade wenn wir immer davon sprechen, wie reich doch Deutschland ist und wie gut es uns eigentlich gehen
müsste, also auch
durch die vorherigen Generationen.
Da reden wir ja nicht von dem individuellen Reichtum oder der individuellen Lebensrealität der Menschen, sondern vom Bruttoinlandsprodukt, von unserem Staatshaushalt. Da sind wir reich, aber und offenbar schaffen wir es mit einem 4-milliarden-schweren Haushalt nicht, allen Menschen in diesem Land ein Mittagessen zu bescheren, eine Wohnung zu bescheren.
Na, und vor allen Dingen hängt es mit, also sie greifen hier ja jüngere Generationen an. So, und man muss da einfach mal auf die harten Zahlen schauen und sagen, 3 Millionen Kinder und Jugendliche sind in Deutschland armutsgefährdet. Mhm. Zwischen 18 und 25 ist es jeder Vierte. So, und das, also armutsgefährdet ist eh ein sehr merkwürdiger Begriff. Man kann sich gerne Definitionen dazu ansehen und mir dann widersprechen. Ich würde sagen, die Menschen sind nicht armutsgefährdet, sondern arm. Was auch bei Kindern
und Jugendlichen... Gefährdet durch Armut.
Genau. Was armutsgefährdet meint eigentlich, du bist gefährdet, in die Armut abzustürzen. Naja. So, das ist, aber das sind eh merkwürdige Abgrenzungen. Schlussendlich ist es ja aber so, dass das vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen immer auch mit hängt, natürlich also mit so etwas wie, ist die Person migrantisiert oder nicht, aber auch natürlich, wie geht es dem Elternhaushalt? Und man könnte sich da vielleicht mal die Frage stellen, geht es gar nicht so sehr nur um die jüngere Generation, sondern müssen wir mal schauen, welche Bedingungen die vorherigen Generationen, unter anderem auch die der alten weißen Männer, wirklich geschaffen hat für die heutige Generation. Und wenn man sich diese Zahlen einmal ansieht, muss man sagen, dass die Umgebung wohl doch nicht so toll ist.
Man kann sich natürlich auch die Frage stellen, wie schwierig war es denn vor 50 oder 60 Jahren, sich ein gutes Leben anzuhäufen? Also, wie einfach war es, sich ein Haus zu kaufen mit dem Kredit? Also, der Wohnungsmarkt ist leer. Generell der Immobilienmarkt ist leer. So. Und das, was man da kaufen kann, ist dann auch extrem teuer. Das kannst du dir nicht leisten als junger Mensch. So, das geht dann auch wieder in die Hände von Leuten, die eh schon das Geld haben oder die schon älter sind. Also dieses Bild, ein Haus, ein Kind, ein Baum, ist heute einfach nicht mehr real. Wenn ich mir anschaue, in welchen Altersklassen frühere Generationen zum Beispiel geheiratet haben, das ist einfach nicht mehr Realität.
Was übrigens an der Stelle auch nicht sagen soll, dass Leute früher weniger geleistet hätten oder auch weniger hart gearbeitet hätten, so ist es nicht, sondern man kann sich vielleicht einfach mal eingestehen, dass bestimmte systemische Voraussetzungen mit unserem Wirtschaftssystem einhergehen, die dafür sorgen, dass bestimmte Menschen in sozialen Positionen festgehalten werden.
Ja. Okay.
Dabei sieht man geradezu eine Spaltung. Der eine Teil der jüngeren Generation kämpft um sozialen Aufstieg oder darum, den Lebensstandard der eigenen Eltern zu halten. Oft treffen wir hier Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die in nicht akademischen Berufen arbeiten oder auf dem Land leben. Sie haben wenig Verständnis für identitätspolitische Debatten des anderen Teils der eigenen Altersgruppe, der die Annehmlichkeiten öffentlicher Angebote in den Großstädten nutzt, in akademischen Milieus flaniert oder vom bedingungslosen Grundeinkommen träumt. Polemisch gesagt, die einen zahlen Steuern, schaffen Wohlstand und montieren die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die anderen prägen die Debatten auf Twitter. Ich möchte an der Stelle einhaken, weil ich es zum einen lustig finde, dass sie behaupten, dass die in Anführungszeichen ärmeren und migrantisierten Teile der jüngeren Generation sich eher nicht auf identitätspolitische Debatten einlassen würden. Und ich würde dem klar widersprechen. Und das ist gerade auch insofern lustig, als das ja immer vom alten weißen Mann gesprochen wird. Die Komponente weiß in dem Buch aber, mal abgesehen von so 2-3 Stellen, überhaupt gar keine Bedeutung spielt. Also die Frage danach, inwiefern alte weiße Männer mit White Supremacy und so weiter zusammenhängen, der Frage wird aus dem Weg gegangen, vermutlich auch, weil man sich als mittelalte weiße Frau dann selber mit einem Teil der eigenen Identität und damit verbundenen Privilegien auseinandersetzen müsste. Und ich würde sagen, dass auch diese Teile der jüngeren Generation sich an identitätspolitischen Debatten und so weiter beteiligen. Sie tun es nur auf eine andere Art und Weise und natürlich auch nicht mit so viel medialem Bass.
Jetzt kommen wir zum Also zu einem Punkt, den ich, glaube ich, vorhin schon so ein bisschen angeteasert hatte.
Ja.
Ich übergehe dich mal ganz kurz.
Und natürlich, tu das.
Teil vor. Während in den letzten Jahren aus den Vollen geschöpft worden ist, ist das Handwerkszeug für die eigenverantwortliche Bewältigung von Wandel und Krise aus dem Blick geraten. Das hatten wir vorhin schon. Also wir fangen an mit globalen Krisen im Sinne von, die betreffen global die Gesellschaft in Deutschland oder halt Europa oder eben gesamt global. Und wir wollen dann aber, dass das individuell geregelt wird. Und
montier einfach eine Photovoltaikanlage auf deinem Dach und schon ist der Klimawandel besiegt. Verzeih mir, ich wollte die Pointe aus dem vorigen Satz übernehmen.
Genau. Und genau darum geht es eigentlich auch in den Unterkapiteln, die sie Anspruchshaltung nennen. Damian?
Ja. Anspruchshaltung 1, der Staat regelt das schon. Nicht erst seit der Finanzkrise 2008 hat der Staat eine immer größere Rolle in den Krisenbewältigungen eingenommen. Spätestens in der Corona-Pandemie lernte die Gesellschaft, der Staat springt ein, der Staat regelt das schon. Auch die individuellen Bedürfnisse, Eigenverantwortung, Fehlanzeige. An der Stelle möchte ich einmal kurz einhaken, dass man sich gerne damit auseinandersetzen darf, wie Corona-Hilfen ausgezahlt wurden und wie dann später teilweise auch durch ein Gerichtsurteil und so weiter verhindert werden musste, dass es Nachzahlungen gibt und so weiter. Mhm. Aber ja, beziehungsweise Rückzahlungen. Was dabei stetig vergessen wird, die Politik soll nur den Rahmen setzen und die Menschen selbstbestimmt handeln lassen.
Und das stimmt eigentlich, also ja. Wenn man sich ideengeschichtlich damit auseinandersetzt, wie moderne Staaten hier im Westen, moderne demokratische Staaten entstanden sind, haben wir natürlich eine Zeit gehabt, in der das der Anspruch war. Also zu sagen, wir schützen mit unserem Rechtssystem, mit Verfassungen die Menschen vor dem Staat. Aber auch nur, weil es sich zu den Zeitpunkten abgespielt hat, als Staaten vorher halt einfach autoritäre Regime waren. Oder wie man früher gesagt hat, Monarchien. Wir jetzt aber mittlerweile eigentlich ein Sozialstaatsprinzip haben, wo ich davon ausgehen könnte, dass der Staat vielleicht ein wenig Geld in die Hand nimmt, um Probleme für alle zu lösen.
Ja, aber das passt ja auch in diesen Rahmen. Das ist ja das Tolle daran. Ich kann einfach so einen Satz nehmen, der ja eigentlich auch auf sowas wie ein Konzept des Nachtwächterstaates und so weiter zurückgeht, was ja von Adam Smith beispielsweise auch relativ eindeutig ausgeführt wird, was er damit meint. Das widerspricht ja eigentlich dem hier, weil wenn ich einfach nur sage, die Politik soll nur den Rahmen setzen und die Menschen selbstbestimmt handeln lassen, dann könnte das beispielsweise eigentlich auch so einen beispielsweise demokratischen Sozialismus eigentlich mitmeinen, wenn ich jetzt das ganz ernsthaft verfolge, weil ich kann da ja auch sagen, der Staat setzt einen Rahmen und innerhalb dessen können die Menschen dann selbstbestimmt entscheiden. Die Frage ist ja immer, wie dieser Rahmen aussieht.
Damian,
ja.
Schlägst du gerade einen demokratischen Sozialismus vor?
Nein, das davon würde ich mich hüten, denn ich bin FDGO-Ultra. Aber
Gott, Damian, also das ist öffentlich, das ist dir bewusst, oder?
Das ist öffentlich, das kann ich ja so sagen. Ich möchte an der Stelle sagen, dass ich nichts mehr liebe als das Grundgesetz und die darin verhandelten Werte. Aber wie schon gesagt, es ist so offen formuliert, damit kann ja alles gemeint sein. Der Sozialstaat könnte innerhalb dieses Satzes auch noch viel mehr ausgebaut werden, solange Menschen dann immer noch darin selbstbestimmt handeln können.
Genau.
Denn selbstbestimmt handeln, und das finde ich auch immer in der Debatte rund um Entscheidungsfreiheit so interessant, selbstbestimmt heißt ja in dem Fall nur, ich habe Optionen, zwischen denen ich wählen kann. Wie viele das sind und wie sie zur Verfügung gestellt werden, ist ja egal. Doch genau. Die Einsicht, dass der Einzelne selbst besser die Verantwortung für sein Handeln übernimmt, scheint der Politik spätestens mit dem Chaos um die Corona-Regeln abhanden gekommen zu sein. Dieser Befund gilt für viele Bereiche, in denen sich unser Leben aktuell wandelt. Arbeit, Energie, Wohnen, Mobilität.
Ich finde es gerade hier spannend, als kurzer Kommentar, bevor wir dann weitergehen, dass die Corona anführen. Also gerade.
Na, man muss. Das Buch ist ja aus 2022.
Nee, nein, ich meine nicht historisch betrachtet, thematisch betrachtet.
Ah, ja.
Weil es eben bei Corona nicht geklappt hat, dass Leute individuell aufeinander Rücksicht nehmen. Also ich denke an dieses, an diese ganzen. Ich will nicht Debatten sagen, aber diese ganzen Polemiken von, oh ja, Masken sind ein Maulkorb. Also es hat ja offenbar nicht funktioniert, dass die Gesellschaft aufeinander Rücksicht nimmt. Es hat ja offenbar eine Regelung gebraucht, dass du diese Dinge aufziehst.
Ja.
So, Also von daher, schlechtes Beispiel.
Ja, schlecht gealtert. Ja, auch unabhängig davon. Also man muss das vielleicht erwähnen, das Buch ist während 2022 geschrieben worden. 2023 ist es dann erschienen. Deswegen nimmt Corona hier auch noch so einen zentralen Punkt ein. Man kann dabei ja auch sagen, und das würde an deinen Punkt anknüpfen, es wäre ja generell sinnvoll, jetzt gesellschaftlich mitgedacht, wenn man beispielsweise, wenn man erkältet ist oder irgendeine andere Virenerkrankung im Winter hat oder so, dann einfach mal mit Maske nach draußen ins Büro oder in die Straßenbahn oder so weiter zu gehen.
Oder vielleicht, wenn man eine Erkrankung hat, nicht ins Büro zu gehen.
Ja, das wäre eine Option.
Das wäre dann weitergefasst. Ja. Aber Damian, wie sieht denn der Staat das?
Der Staat sieht das anders. Er spannt das Sicherheitsnetz bei großen Krisen, ruft Sondervermögen aus und spannt Rettungsschirme auf. Fakt ist, der Staat rettet die Bürger nicht mit seinem Vermögen, sondern mit unseren Steuergeldern und Krediten, für die am Ende die Bevölkerung haftet. Hat jemand verstanden, wie Steuern funktionieren?
Das ist, ja. Wo kommt denn das Vermögen sonst her? Also Privatvermögen von Friedrich Merz oder was?
Ja.
Das wird der wahrscheinlich nicht dafür einsetzen.
Wie der Weihnachtsmann, lächelnd und mit Rauschebart, verteilt der Staat das Geld der Bürger, anstatt Steuern zu senken und damit Menschen zu motivieren, mehr zu investieren oder für das eigene Fortkommen zu arbeiten. Was ich an der Stelle interessant finde, ist auch wieder dieses Bild des Staates, was hier aufgemacht wird, von wegen, der schenkt dir eigentlich alles und du kannst hier in einem Luxus frönen. Man muss ja bedenken, was wäre, wenn Steuern gesenkt werden. Also es gibt ja durchaus sehr viele Steuern, die unnötig sind, beziehungsweise die diskutabel sind. Aber wenn wir noch mehr an bestimmten Steuern sparen, bedeutet das ja gleichzeitig, dass wir dann privat mehr ausgeben müssen für bestimmte Leistungen, die dann nicht mehr steuerlich gedeckt werden.
Also anstatt einfach irgendwie wieder mal die Vermögenssteuer oder die Erbschaftssteuer anzugehen, wird wieder auf dieser Individualebene. Und das Problem wird ja verlagert, wie du schon gesagt hast. Wir nehmen irgendwie Steuern raus, das Sozialsystem wird ein bisschen weiter entkernt und also den Röntgentermin kannst du ja auch so bezahlen, Damian. Also warum brauchst du da jetzt eine Krankenkasse für? Wie oft lässt du dich denn röntgen?
Das ist eine sehr gute Frage. Die von Schlaglöchern durchzogenen Zufahrtsstraßen von Erfurt werden die gesenkten Steuergelder sehr nötig haben.
Oh ja.
Genau diese Motivation zur Mehrarbeit und Leistungsbereitschaft brauchen wir, um in einer veränderten Weltlage die Errungenschaften eines Sozialstaates und einer wohlhabenden Gesellschaft zu erhalten. Unsere Wirtschaft sucht engagierte Menschen für einfache und für qualifizierte Jobs. Es ist schön, dass Sie hier Ihre Motivation so offenlegen. Es geht einfach nur darum, dass wir mal wieder mehr arbeiten. Es ist toll, dass hier der Begriff auch so offen fällt. Und das zeigt sich ja dann an späterer Stelle auch nochmal. Anspruchshaltung 2. Bachelor- und Masterstudium für alle. Da wird es auch wieder lustig. Was auch immer in den vergangenen 20 Jahren in Elternhäusern, der Berufsberatung, in Schulen, in Hochschulen oder von Medien und Politik vermittelt worden ist, das Abitur und Studium für alle ist einer der größten Irrtümer der Gegenwart. Statt individuelle Talente zu fördern, Schwächen klar zu benennen und ein bundesweit einheitliches Auswahlprinzip zu implementieren, gilt seit einiger Zeit die unausgesprochene Übereinkunft, dass jeder alles können und dürfen sollte. Ausbildungsberufe, etwa im Handwerk, leiden unter dieser Gleichmachung. Die Folgen sind Personal- und Auszubildendenmangel. Die Branchen haben an Attraktivität eingebüßt, während die Hörsäle in Deutschland voll sind.
Ja. Es ist ja nicht so, dass es in Jobs, die aus akademischen Bereichen hervorgehen, MedizinerInnen, Lehrkräfte, beispielsweise. Es ist ja nicht so, dass da zu viele Menschen wären. Also da fehlt es ja an Menschen. Und es ist ja auch nicht so, als ob die Berufsberatung dir entgegenwerfen würde, oh, du musst das Abitur machen, studieren. Also ich habe mein ersten Abschluss war auf einer Realschule und da hast du von Studium nichts gehört. Ja. Also wenn du da dich darüber informieren wolltest, wie du denn nach diesem 10. Klasse Abschluss weiterkommst, vielleicht an ein Gymnasium gehst und dann studierst, das war da nicht. Das hast du selber gemacht. Und auch am Gymnasium ist ja auch nur in der Oberstufe dann Berufsberatung im Sinne von Studienberatung da. Davor wird es ja auch auf Ausbildungsberufe verwiesen. Also in meiner Berufsberatung in der Schule war zumindest jetzt nicht, dass mir da sofort die Immatrikulation Erklärung da entgegengeworfen worden ist.
Ja, also man hat das Gefühl, dass die beiden sich auch in einer Blase aufhalten, in der sie immer nur das eine Bild reproduziert bekommen. Ich würde ihnen gar nicht mal jetzt unterstellen, dass das bösartig ist an der Stelle, sondern sie kriegen einfach gar nicht mehr Menschen mit. Und was das angeht, sollte man sich vielleicht einmal nochmal vergewissern, dass das Bildungssystem in Deutschland genau darauf ausgelegt ist, eigentlich diesen Zustand zu produzieren.
Genau, also du hast ja diese Hürden. Ja. Du hast ja diese Böden, wo du nicht durchkommst.
Genau.
Entweder weil man dir eben in der Realschule nicht das nicht sagt, oder auch in der Realschule schon einteilt in verschiedene Kurse. Also in den Hauptfächern hast du Kurs 1 und Kurs 2, da, oder wie man es halt dann auch hier...
Je nachdem, in den Bundesländern ist das hier
noch. Wie man, also zumindest in Thüringen, und dann vielleicht, wie du es noch in der Schule kommunizierst, wird der dann schon eingeteilt und die einen kriegen dann anspruchsvollere Aufgaben und weniger Zeit und die anderen bekommen mehr Zeit und ein bisschen einfachere Aufgaben und ein anderes Bewertungssystem und denen wird dann auch gesagt, so ja, 9. Klasse, dann könnt ihr gehen. Also da wird auch wenig Anstrengung unternommen, da zu motivieren, zu sagen, macht mal weiter, also das System macht das, was das System machen soll, sehr gut. Es sortiert aus und es filtert schnell.
Und das Schulsystem ist eben auch nur darauf ausgelegt in Deutschland, eben Klassen zu sortieren und die Klassen untereinander, also gesellschaftliche Klassen, untereinander zu halten. Dass du es also schwieriger hast, als Kind aus einer ärmeren Familie in höhere gesellschaftliche Schichten aufzusteigen. Ja. Mhm. Umgekehrt. Also diese soziale Mobilität, die fängt da jetzt schon an und das nach dem Leistungsprinzip vergangen wird.
Ich glaube, das war das war nur so ein halber Nebenkommentar von dir, wo du gesagt hast, und andersrum. Andersrum sieht man das ja auch, es wird sehr viel dafür getan, dass Kinder von AkademikerInnen auch AkademikerInnen werden können. Sei es der elterliche Druck, zu sagen, du musst es studieren.
Ja.
Und vor allem dann auch, du musst irgendwie was Sinn geben, also was Sinn geben, das studiert im Sinne von, da wo du dann später auch arbeiten kannst, wo du viel Geld verdienst und nicht irgendwie, was dir vielleicht Spaß macht.
Studier doch bitte nicht Philosophie. Ja? Also bloß nicht, wie kommst du nur dazu zu denken? Das ist ja genau das, was dahinter steht. Und vielleicht wäre es, wenn man gerade dieses sprachlich wie inhaltlich sehr schlichte Buch sich so ansieht, vielleicht wäre es ja mal ein Gedanke daraus, die Forderung zu formen, dass allen die Möglichkeit offen steht, das Wissen und die Bildung zu erlangen, die sie wirklich wollen.
Ich wollte dazu aufrufen, weiter im
Text. Ja, das hatte ich jetzt vor. Ja. Gleichzeitig verändert sich das Vermittelte in den Elternhäusern und an den öffentlichen Bildungseinrichtungen. Eine starke Leistungsorientierung, sowohl in geistiger als auch in körperlicher Hinsicht und die Freude am gründlichen Untersuchen und Durchdenken von Problemen tritt in den Hintergrund. Das Prinzip von Fordern und Fördern wird von Pädagogen zunehmend als hartes und unzeitgemäßes Prinzip bewertet. Insbesondere das elitäre Bürgertum, oft vertreten im akademischen Teil des öffentlichen Dienstes, mit Jobgarantie, gutem Einkommen und ohne Druck vom Weltmarkt, trägt diese Entwicklung mit. Der Samthandschuh ist inzwischen die vorherrschende und geliebte Umgangsform des vom Zeitgeist erfassten Teil der deutschen Gesellschaft. Sowohl in Bildungsstätten als auch im Großraumbüro, in dem man per Du ist und täglich einen neuen Platz an der Schreibtischinsel wählen kann. Das Motto »Wir sind alle gleich« ist längst auf dem Vormarsch und zugleich ein fataler Irrtum. Und damit haben sie ja tatsächlich recht, denn wir sind nicht alle gleich. Wir könnten dafür sorgen, dass wir alle gleich werden, aber das tun wir eben nicht durch so eine liberale Rhetorik, sondern indem wir tatsächlich am System etwas ändern. Aber ich glaube, da würden mir Franka Lehfeld und Nena Brockhaus wiederum widersprechen.
Das kann durchaus möglich sein. Damian, was ist denn die letzte Anspruchshaltung?
Die letzte Anspruchshaltung hat etwas mit dem Lieblingswort von Franka Lehfeld und Nena Brockhaus zu tun.
Diese Wortgruppe, diese Schöne, die dann auch später nochmal verändert wird, aber darauf dann auch später mehr.
Genau, das Einfordern und die Priorisierung der, Obacht, Life-Work-Balance. Durch den steigenden Wohlstand streben immer mehr Menschen nach der richtigen Work-Life-Balance. Ein Begriff, den frühere Generationen weder definieren noch verwenden konnten. Die Vier-Tage-Woche und individuell planbare Homeoffice-Tage werden laut eingefordert. Viele Unternehmen geben dem amerikanischen Arbeitstrend nach. Es ist allemal ein lobenswerter Anspruch, ein Gleichgewicht zwischen Arbeits- und Privatleben anzustreben.
Das ist doch schön. Zumal, also auch damit haben sie gewissermaßen recht, frühere Generation, das System Freizeit, das System im Bürgertum nicht konstant arbeiten zu müssen, außer auch, das ist ein schwieriges Narrativ, ist ja nicht einfach immer da gewesen. Also abgesehen davon, dass es schon Zeiten gab, wo du dann halt einfach mal gerade nichts machen konntest und dann im Grunde Freizeit hattest, das hast du nur nicht so genannt, bis dann der Kapitalismus und die Industrialisierung den Menschen in die Städte gezwungen hat, gesagt hat, so, ihr arbeitet jetzt hier bitte 18 Stunden am Tag, ansonsten Pflicht und der Nächste kommt.
Und das Konzept Freizeit komplett zerstört hat. Also das muss man sich vielleicht mal vor Augen führen und vielleicht würde es sich dazu tatsächlich mal lohnen, Marx zu lesen, weil er darin ja relativ gut genau diesen Lebensalltag eines Arbeiters beschreibt und wie der ohne Freizeit auskommt wie viel Arbeit, wie schon gesagt, 18 Stunden und so weiter und dann tatsächlich auch so 6 bis 7 Tage die Woche. Und das sind alles Dinge, die sich ja erkämpft werden mussten im Arbeitskampf eben. Ja. Gerade, dass wir heute so etwas wie die 5-Tage-Woche als selbstverständlich ansehen, die ist ja nicht gesetzlich festgeschrieben, also dass es 5 Tage sind, sondern das war eine Entwicklung, die von gewerkschaftlicher Seite halt mitgetragen wurde mit so Kampagnen wie Samstags gehört der Vater mir und so. Und das sind alles Dinge, die sich erkämpft werden mussten. Und man kann sich ja die Frage stellen, warum nicht weitergehen? Wir sprechen immer davon, wie groß der technologische Fortschritt ist und wie wir doch davon profitieren können. Dann müssen wir uns doch auch die Frage stellen, können wir davon insofern profitieren, als dass wir uns dadurch mehr Freizeit erlauben können? Aber sie schreiben, jedoch hinkt dieses Modell in der Realität oft aufgrund der Diskrepanz zwischen individueller Wahrnehmung und der nüchternen Realität des eigenen Leistungsbeitrags. Dass sich die Leistungsbereitschaft der deutschen Arbeitnehmer auf dem absteigenden Ast befindet, stellt beispielsweise Carlo Lazzarini, Chef des Progresswerk Oberkirch, gegenüber der Wirtschaftswoche fest. Also ich finde es auch toll, dass man einen Kapitalisten befragt, wie er denn zu der Leistungsbereitschaft von Arbeitern steht. Mhm,
ja.
Die deutschen Löhne sind gestiegen, die Arbeitszeit sinkt, das ist fernab vom Leistungsprinzip.
Die deutschen Löhne. Damian, sind die deutschen Löhne gestiegen? Wenn wir die Inflation betrachten.
Also das ist ja immer das interessante Feld. Es gibt ja den Bereich der sogenannten Reallohnverluste, dass man sich also ansieht, wie stark steigt die Inflation an und wie ziehen die Löhne dabei mit.
Ja.
Und wir hatten in den letzten Jahren eine verstärkt angestiegene Inflation und tatsächlich war es zeitweise so, dass die Löhne da nicht mithalten konnten. Inzwischen hat sich das wieder ausgeglichen. So jetzt für das Jahr 2025. Das Problem an der Stelle ist, dass man Reallohnverluste eigentlich nicht nur an der Inflation gekoppelt betrachten kann, sondern natürlich auch an allen anderen Preisentwicklungen. Denn Preisentwicklungen haben ja unter anderem auch mit der Inflation etwas zu tun, aber nicht nur.
Wenn man sich da jetzt vielleicht das vielleicht aktuellste Beispiel anschaut, die extremen Anstiege von Ölpreisen gerade für Leute, die einfach Auto fahren müssen, einfach weil sie pendeln, weil sie einen längeren Weg zur Arbeit haben oder aus sonstigen Gründen. Wir sind also wenn man sich zum Beispiel den Dieselpreis anschaut von vor ein paar Wochen, einem Monat, anderthalb Monaten, bei so 1,60, 1,70 grob geschätzt gewesen, sind wir jetzt bei 2,30 Euro, zum Teil 2,50 Euro. Das sind fast 100%, also beziehungsweise nicht fast 100%, das ist fast ein ganzer Euro mehr. Wenn man das mal hochrechnet, hast du dann am Ende weniger vom Lohn, weil du das Geld ja brauchst, um auf Arbeit zu kommen.
Genau, was ja lustig ist, weil du arbeitest dann dafür, um zur Arbeit fahren zu können.
Ja.
Du arbeitest tendenziell auch mehr, um wieder zur Arbeit fahren zu können. Und was man ja bei der Inflation auch gesehen hat, ist, dass Preise an die Inflation angepasst werden, sogar noch ein Stück weit darüber hinaus, weil ich kann ja dadurch verschleiern, dass ich generell für Preiserhöhungen sorge, sehr in Verruf geraten sind, dadurch ja entsprechende Supermarkt- und Discountketten, bei denen das im Lebensmittelbereich festgestellt wurde. Das war ja aber nicht nur da so.
Oder andersrum, dass man vielleicht sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen versucht, indem man sagt, okay, mein Preis bleibt geringer und dann nimmt man da mal 10 Gramm aus der Packung raus und schreibt dann vielleicht nochmal drauf oder lässt es drin und schreibt dann, man macht es teurer und schreibt drauf hier plus 10 Gramm extra oder so, um das dann später wieder wegzunehmen.
Ja, das wird ja seit Jahren so gemacht und das ist keine neue Entwicklung. Und wie du es auch schon vorhin angesprochen hattest, wenn man das dann noch zusammenrechnet mit dem, wie sich die Preise am Wohnungsmarkt entwickelt haben, ja, also oder auch Mietmarkt entwickelt haben.
Oder auch, also genau, Wohnungsmarkt, Mietmarkt und dann natürlich auch die Nebenkosten dazu.
Ja, genau. Dann zeichnet sich ein ganz anderes Bild ab, weil die Löhne nicht stark genug gestiegen sind, um das auszugleichen. Und das ist ja ein riesiges Problem. Und hinzu kommt ja noch, dass viele Leute, unabhängig davon, welche Löhne sie mal erarbeiten, gearbeitet haben, überhaupt nicht die Chance hatten, das in eine Altersvorsorge zum Beispiel umzuarbeiten, ja, die dann irgendwie decken könnte.
Und das Ganze kommentieren die beiden in ihrem Buch folgendermaßen: Der Extrameter, die Überstunde oder das Arbeiten an Sonn- und Feiertagen gelten als eigentlich kaum zumutbare Härte. Eine auf staatliche Umverteilung geeichte Gesellschaft reagiert mit Empörung, Unverständnis und Schelte gegenüber jenen, die mehr Arbeit und Leistungssteigerung einfordern. Gleichzeitig wird das altmodische und in die Jahre gekommene Leistungsprinzip verdrängt und ersetzt von moralischem und überheblichen Zeitgeistdebatten. Gendergerechte Sprache, Quoten, Work-Life-Balance. Ein Land in der Selbstbeschäftigungsfalle, während die internationale Konkurrenz sich längst anschickt, Deutsche in allen Kategorien zu überholen. Auch die Freude an der beruflichen Tätigkeit ist in Deutschland erschreckend niedrig. In Deutschland würden laut der Wirtschaftswoche 56% aufhören zu arbeiten, wenn sie es finanziell nicht mehr nötig hätten. Dass Arbeit über die Sicherung des Lebensunterhalts hinaus auch soziale Teilhabe bedeutet und Sinn geben kann, wäre demnach einer Mehrheit egal. Also die Sache mit sozialer Teilhabe, natürlich, ich lerne KollegInnen kennen, mit denen ich mich im besten Fall auch verstehe, und man irgendwie was unternimmt, aber A, sehr oft in Arbeitskontexten was unternimmt, sei es die Betriebsfirma, der Betriebsausflug, die Weihnachtsfeier im Betrieb oder was auch immer, ignoriert er die Tatsache, dass man durch mehr Arbeit, also dass ich an einem Samstag oder Sonntag arbeite, eben nicht mehr mit FreundInnen, mit der Familie, mit wem auch immer was unternehmen oder einfach mal Zeit für mich nehmen und vielleicht mal in den Park gehe. Also wann soll das denn bitte passieren? Wann soll denn diese soziale Teilhabe außerhalb der unternehmerischen Beschäftigung mit sozialem Charakter. Wann soll das passieren?
Das ist eine sehr gute Frage, auf die die beiden auch keine Antwort wissen. Dafür wissen sie aber, wie man diesen Anspruchshaltungen und der Krise begegnen sollte. Um die Krisen unserer Zeit zu bewältigen, benötigen wir zwingend die Rückkehr zu alten Werten und Tugenden, also zum Preußentum. Das Wissen ist da und die Wertevermittlung ist noch möglich. Die Generation der 1940er und 1950er Jahre ist anders groß geworden, meist einfacher, und hat andere Werte kennengelernt. Sie wurden beispielsweise geschlagen.
Also die Generation der 1940er Jahre ist vor allem im Nationalsozialismus groß geworden und die Generation der 1950er Jahre ist vor allem
in den Nachwehen des Nationalsozialismus groß geworden,
wo so schöne Sachen wie die schwarze Pädagogik noch gegolten haben. Also ja, lass dein Kind bitte liegen, wenn es schreit, so viel Liebe braucht es gar nicht, dann wird es ein guter Arbeiter, eine gute Arbeiterin.
Ja, und auch darüber hinaus kann man sich ja vielleicht mal vor Augen führen, dass es noch gar nicht so lange verboten ist, Kinder zu schlagen. Irgendwie muss ja diese Härte und Disziplin ja auch vermittelt werden.
Übrigens zum Thema Werte aus den 1940er Jahren, ja, haben wir dann unserer nächsten Folge eigentlich einen ganz guten Teil dazu. Deswegen einfach mal schon mal der Teaser.
Ja, für die nächste Folge.
Genau. Und was schreiben Sie denn nach diesen Werten, Damian?
Um die Krisen unserer Zeit zu bewältigen, sollten wir den Menschen jener Generation zuhören, den alten, weisen Männern, denen wir unseren Wohlstand größtenteils zu verdanken haben. Was hören wir denn von diesen Leuten? Dafür brauchen wir ein anderes Buch, um das zu ergründen, und zwar den Essay Bullshit von Harry G. Frankfurt. US-amerikanischer Wissenschaftler, Soziologe und so, der ist leider auch schon in 2023 verstorben. Und in diesem Essay setzt er sich mit dem Begriff Bullshit auseinander, er definiert das erstmal, woher das kommt. Und bevor er sich die Frage stellt, warum man das Gefühl bekommt, dass heutzutage mehr Bullshit im Umlauf ist als früher, versucht er erstmal die Frage zu klären, was ist Bullshit im Gegensatz zur Lüge? Und da schreibt er dann Folgendes. Lügen ist eine Handlung mit einem scharfen Brennpunkt. Sie soll an einer bestimmten Stelle eine ganz bestimmte Unwahrheit in eine Menge oder ein System von Überzeugungen einführen, um die Folgen abzuwenden, die eintreten, wenn an dieser Stelle eine Wahrheit stünde. Dazu bedarf es einer gewissen Geschicklichkeit, da der Lügner sich bestimmten objektiven Zwängen fügen muss, die sich aus dem, was er für die Wahrheit hält, ergeben. Der Lügner muss sich ganz unvermeidlich mit den Wahrheitswerten befassen. Wer eine Lüge erfinden will, muss glauben, die Wahrheit zu kennen. Und wer eine erfolgreiche Lüge erfinden will, muss seine wahrheitswidrige Behauptung im Hinblick auf diese Wahrheit konstruieren. Wer sich hingegen mit Bullshit durchmogeln möchte, ist deutlich freier. Sein Blickfeld gleicht eher einem Panorama als einem Brennpunkt. Er beschränkt sich nicht darauf, an einer bestimmten Stelle eine Unwahrheit einzuführen und steht daher nicht unter dem Zwang von Wahrheiten, die diese Stelle umgeben oder sie kreuzen. Das Wesen des Bullshits liegt also nicht in der Tatsache, dass er den angesprochenen Sachverhalt oder auch die Überzeugung des Sprechers bezogen auf diesen Sachverhalt falsch darstellt. Das ist ein typisches Merkmal der Lüge, insofern sie etwas Unwahres behauptet. Da Bullshit nicht notwendig wahrheitswidrig sein muss, unterscheidet er sich von der Lüge durch die gefälschte Absicht. Der Bullshitter muss uns nicht täuschen und nicht einmal täuschen wollen, weder hinsichtlich der Tatsachen noch hinsichtlich seiner Vorstellung von den Tatsachen. Er versucht aber immer, uns über sein Vorhaben zu täuschen. Und das ist das, was dieses Kapitel so bemerkenswert macht, weil hier einmal ganz klar die Absicht von diesem Buch deutlich wird. Nämlich geht es gar nicht um die Frage nach solchen kulturkämpferischen, in Anführungszeichen kulturkämpferischen Aspekten. Es geht nicht um die Frage danach, ob alte weiße Männer nun verdrängt werden oder nicht, ob wir ihnen zuhören sollten oder nicht, sondern es geht um die Wirtschaftsfähigkeit, um die Wirtschaftsleistung von Deutschland und damit auch natürlich um Deutschlands, ja, um Deutschlands Standort in der Welt.
Ja.
Und das wird aber von den beiden ansonsten immer gekonnt verschleiert. Und gerade deswegen ist dieser Begriff Lebensleistung ja eigentlich so zynisch, auch in seiner Verwendung. Weil die meisten Leute, die dieses Buch jetzt nicht im, wie wir, sondern tatsächlich im Ernst gekauft haben, auch mit der Überzeugung, dass die dort drin vertretenen Aussagen gut und nützlich und hilfreich sind, sind ja Leute, die deren eigene Lebensrealität wenig mit denen der Männer, die hier befragt werden, zu tun haben dürften, die sich aber mit diesen identifizieren sollen. Sie sollen ihre eigene Lebensleistung und ihre eigene Lebenserfahrung mit der dieser Männer identifizieren, damit dieses große gemeinschaftliche, ja nationalistische Wir aufrechterhalten werden soll. Und das ist die Absicht des Buches, die aber verschleiert wird durch den Bullshit.
Und das ist ja eigentlich auch ein gesellschaftliches Manöver, das auch gerade in Zeiten von Social Media sehr oft funktioniert. Also gerade diese Männlichkeitscoach, diese Manosphere, die online existiert, in ihrer ganzen Misogynie, wo sich dann irgendwelche Männer dem versuchen anzunähern und in der Hoffnung, dann sind sie halt auch in Anführungszeichen reich oder so gut aussehen, in Anführungszeichen, wo man sich auch die Frage stellt, sind die Leute, die diesen Content produzieren, haben die das wirklich oder wie viel Schein ist dahinter? Also auch hier versucht man ja irgendwie ein Bild zu konstruieren, wo sich andere dann vielleicht hoffentlich orientieren, also zumindest aus, naja, gewinnbringenden Kapitalinteressen. Und also, ne, wir haben ja diese Entwicklung generell schon.
Ja, auf jeden Fall. Aber insofern ist das interessant, weil wir insofern wissen, wie wir mit diesem Buch umgehen sollen. Wir haben ja jetzt versucht, auch sehr viele Gegenargumente zu bringen, beziehungsweise uns natürlich auch teils in polemischer Form, aber trotzdem eigentlich immer versucht, darauf argumentativ zu beziehen. Das ist aber etwas, was das Buch eigentlich gar nicht möchte. Und das ist etwas, was man sich bei Betrachtung von Großteilen solcher rechter Populärliteratur immer bewusst sein sollte, dass sie gar nicht die Diskussion wollen, sondern...
Weil, beziehungsweise auch gar nicht die Grundlage für eine Diskussion bieten können, weil es sich dabei nicht um Werke handelt, die sich auf argumentativem Boden bewegen oder die überhaupt bisherige Strukturen, Systeme, Entwicklungen anerkennen, sondern diese immer als Verschwörung, Ideologie, als von irgendwem ausgedacht darstellen und eigentlich gar keine Grundlage bieten wollen oder sich auch gar nicht im gleichen System bewegen, zu sagen, wir reden jetzt objektiv drüber, sondern um dieses Buch zu diskutieren, hat man von vornherein immer damit zu tun, erstmal eine faktische Grundlage zu schaffen, über die wir uns unterhalten können und dann das Buch da einzuordnen.
Ja, wobei auch da, sie gehen ja, wie wir später feststellen werden, um das jetzt so abzuschließen, gehen sie damit ja auch sehr locker um. Ja, also das Buch verwickelt sich die ganze Zeit in Widersprüche. Ein paar haben wir jetzt auch schon aufgezählt. Ja. Wir werden darauf auch nochmal zurückkommen, gerade wenn es um das Thema Work-Life bzw. Life-Work-Balance geht oder auch um das Thema Universität gegen Ausbildungsberuf. Ja. Da passiert ihnen das immer wieder, dass sie sich in Widersprüche verstricken, die damit einhergehen, beziehungsweise die daraus resultieren, dass sie einfach nur versuchen, dich mit Bullshit-Aussagen zu überfluten, denen du dann aber zwangsläufig zustimmen musst, war eine Lüge und das war bei Frankfurt ja auch so. Eine Lüge muss eigentlich geschickt platziert werden. Du musst dir überlegen, wie genau du eine Lüge anbringst. Und bei Bullshit, der ja durchaus nicht das Fundament der Wahrheit irgendwie einreißen möchte, sondern er ignoriert es einfach. Er ignoriert, dass das Wahre existiert. Der muss einfach nur so oft und penetrant wie möglich wiederholt werden, damit er eintritt.
Genau. Das als eigentlich als gutes Schlusswort zur Einordnung des Buches. Nach der ersten Folge, worum es überhaupt gehen wird, was wir behandeln werden und was die nächsten Folgen bringen werden. Damian, möchtest du noch etwas zum Abschluss sagen?
Möchte ich noch etwas zum Abschluss sagen. Erst einmal in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem allerersten Interview aus dem Buch. Das wird mit dem Schauspieler Mario Adorf geführt. Wer daran interessiert ist, es ist, so viel können wir glaube ich schon mal vorwegnehmen, das mit interessanteste Interview und auch das am angenehmsten zu lesende Interview. Ansonsten möchten wir einmal vielen Dank aussprechen an das Campusradio in Jena, in deren Räumlichkeiten wir das Ganze hier produzieren dürfen.
Und an das Frauenzentrum Towanda in Jena, mit deren Unterstützung wir die inhaltliche Umsetzung machen dürfen.
Genau, das freut uns sehr. Und die nächste Folge erwartet euch dann in der nächsten Woche. Also
folgt gerne auf den entsprechenden
Plattformen. Ja.
Genau, ich wollte auf die Plattform eingehen. Damian, auf welchen Plattformen sind wir denn vertreten und wie heißen wir?
Okay, wir heißen To Write To Be True als Podcast, zu rechts, um wahr zu sein, nur auf Englisch. Und wir sind zu finden auf allen gängigen Podcatchern wie Spotify, bei Apple und Deezer und so weiter und auch bei YouTube. Darüber hinaus sind wir auf dem Social-Media-Kanal bei Instagram zu finden, wo man uns auch gerne Fragen stellen kann, Anregungen und so weiter.
Unter dem Instagram-Handle trtb, t-podcast, also To Write To Be True als Abkürzung.
Wird hier nochmal eingeblendet für die Leute, die den Videopodcast sehen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr zum einen auf den entsprechenden Plattformen, über die ihr das hört, folgt und wenn ihr die Episoden dann weiterempfehlt, dann steht ausnahmsweise mal was halbwegs Annehmbares in der WhatsApp-Familiengruppe.
Um das Ganze zu einem Abschluss zu bringen, liken, teilen, kommentieren nicht vergessen. Wir hören oder sehen uns in einer Woche. Bis dann. Ciao.
Das war To Write To Be True, aufgenommen beim und mithilfe des Campus Radio Jena. Vielen Dank für inhaltliche Beratung an das Frauenzentrum Towanda Jena.